Hallo und herzlich willkommen zu Folge 168 von Happy Bootstrapping. Die heutige Folge mit dem Jannik Lindner aus Österreich ist wieder etwas länger geworden, aber er hat auch schon wirklich einiges erlebt. Und zwar hat er ja schon eine ganze Weile im Affiliate-Marketing gearbeitet mit der Global Commerce Media, so eine Art, ich habe es mal Affiliate-Imperium genannt, da spricht man natürlich auch drüber, was das bedeutet und was sie mit dem ganzen Cash dann gemacht haben, nämlich ein Produkt gebaut, das am Ende keiner gekauft hat. Was hat er daraus gelernt? Wie nimmt er das heute mit in die zwei neuen Produkte, die er baut? Einmal mit seinen alten Co-Foundern, Rawshot AI. Das ist ein KI-Fotostudio für Fashion-Brands und Online-Shops. Da kannst du deine Teile, Klamotten reinpacken, Models raussuchen und ganz viele Bilder generieren. Ist natürlich viel billiger wie ein Fotoshooting. Und das zweite ist Career Trainer AI. Das baut er quasi selber. Spiele für Führungskräfte und Vertriebsmenschen, die sind audiobasiert. Wie das Ganze funktioniert, da reden wir gleich ganz ausführlich drüber. Und wie das bei ihm alles zusammenkommt, ist eine illustre Reise und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten habe ich mal wieder auch ein bisschen Post erhalten. Ich habe einen Amazon-Wunschliste hier verlinkt in den Shownotes, da kannst du mir gerne ein Buch bestellen oder ich glaube zum Alles nur geklaut Newsletter, da gab es neulich die 222. Episode, da hatte ich mal ein paar Schnapsflaschen drauf und der Matthias hat mir da was geschickt, vielen, vielen Dank dafür. Wenn du mir also auch was Gutes tun willst, kannst du gerne mal kurz auf die Wunschliste klicken und da findet sich bestimmt was Cooles. So, ansonsten freue ich mich natürlich immer über Vorschläge für Gäste, es sind 2, 3 reingekommen, die muss ich noch beantworten, einfach über das Kontaktformular auf der Webseite oder per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. So, und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Jannik und mir. Guten Morgen, Jannik, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hi, hallo.
Ja, freut mich sehr, dass du am Start bist. Ich bin ja schon sehr gespannt, wo die Reise uns in dieser Folge hinführt. Du hast ja schon einiges erlebt. Wie würdest du dich selber vorstellen, wenn ich es nicht machen würde, in 1, 2 Sätzen?
Sehr gute Frage. Damit kämpfe ich auch immer mal wieder. Vor allem, wenn du irgendwie gefragt wirst aus dem Umfeld oder jetzt am Wochenende hat meine Tochter Geburtstag gehabt und dann kamen halt so ein paar neue Leute, die ich noch nicht kannte. Dann, wenn jemand fragt, so was machst du beruflich, dann antworte ich eigentlich immer, dass ich irgendwie aus dem Marketing komme, selbstständig bin und mittlerweile aber eher so im Bereich Software bin und Software entwickle und die vermarkte. Also es fällt mir schwer. Ich finde auch den Begriff Unternehmer ist immer so ein bisschen... keine Ahnung, also nicht, der sagt nicht so wirklich viel aus, insofern versuche ich den ein bisschen zu vermeiden. Also irgendwie so, ja, hauptsächlich Marketing, das ist glaube ich so mein Ding, Marketing, Selbstständiger mit Tech-Bezug, sowas in die Richtung.
Ist schon kompliziert, das sowas zu erklären, ne? Wenn dann jemand kommt, der seinen normalen 40-Stunden-Job wahrscheinlich hat, auf so einem Kindergeburtstag, okay. Ja. Damit wir das einordnen können, wo lebst du gerade und wie alt bist du?
Wir sind jetzt Anfang des Jahres nach Österreich ausgewandert, also in der Nähe von Wien wohnen wir jetzt, so Viertelstunde südlich von Wien. Vorher war ich in Augsburg die letzten 4, 5 Jahre und ursprünglich komme ich aus Kaiserslautern, also aus Rheinland-Pfalz und ich bin jetzt, ich werde jetzt dieses Jahr 34, genau, ja. Also 33 bin ich noch.
Okay, das hatte ich jetzt nicht recherchiert. Kaiserslautern hatte ich jetzt zuletzt bringe ich wieder in Bezug, habe ich den Mario Basler Podcast gehört mit dem Betzenberg und was der da damals alles getrieben hat. Aber das ja bei dir hat sich das in eine andere Richtung entwickelt. Ja, was ist denn, wenn du jetzt so wieder zum Kindergeburtstag zurückkehrst, was wäre denn das Erste, was du da heute erzählen würdest, was du machst von deinen vielen Themen?
Ja, also... grundsätzlich ist es halt so, dass viele dann direkt, wenn ich irgendwie Marketing sage, dann stecken mich viele so in diese Beraterschublade. Jetzt zum Beispiel beim Reifenwechsel hatte ich auch ein Gespräch. Der hat dann auch gefragt, was ich beruflich mache. Hier in Österreich ist das irgendwie ein bisschen, jeder kommt direkt ins Gespräch und so. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, so Marketing und Software und so. Und da hat er mich halt irgendwie direkt nach Google Ads Tipps gefragt. Also das ist, keine Ahnung, so diese Beraterschiene, die wird mir immer relativ nahegelegt, obwohl das eigentlich von meinen Säulen so das Geringste ist, was ich mache. Ich versuche dann immer so ein bisschen halt auf die Softwareprodukte den Fokus zu legen, wobei es mir halt auch schwerfällt, weil ich habe jetzt 2 Softwareprodukte, Ich kenne mich aber auch in vielen anderen Bereichen aus. Also insofern ist es immer so ein bisschen, es kommt auf die Tagesform an, was ich da erzähle.
Und für welches der beiden Softwareprodukte verwendest du gerade mehr Ressourcen, Zeit, Geld?
Das ist eigentlich aktuell so, also es ist schon ein bisschen mehr Rawshot. Das hängt einfach aber auch damit zusammen, dass wir halt dort drei Gründer sind und wir halt auch schon super lang zusammenarbeiten. Und das ist quasi schon so mein Hauptfokus aktuell. Das hängt aber auch so ein bisschen immer von der Dynamik ab. Also wir haben uns halt die Aufgaben ganz gut aufgeteilt und es gibt dann immer mal Phasen, wo ich auch weniger zu tun habe. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein neues Feature launcht, dann wird das erst im Backend gebaut, weil bevor das Frontend und so drankommt und Marketing kommt dann sowieso ganz am Schluss erst. Insofern gibt es immer so Lücken und dann verwende ich halt die Zeit für Career Trainer oder für andere Sachen. Aber es ist schon primär Rawshot, einfach weil das auch, ja, also ich bin noch angestellter Geschäftsführer quasi und es ist, ist so der Hauptfokus.
Genau. Was ist Rawshot in einem Satz und was ist Career Trainer in einem Satz? Wir gehen nachher noch näher drauf ein, aber dass so die Hörerinnen ein bisschen angeteasert werden zum Thema.
Ja, also es sind beides AI-Produkte. Der Fokus AI hat sich so ein bisschen einfach über die Zeit ergeben. Und das Rawshot ist quasi, wir bauen, also kannst damit Fotos generieren für Fashion Brands. Also es ist quasi komplett auf das Vertical Fashion und Mode ausgelegt. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Shop hast, ja, willst du irgendwie coole Bilder für einen Online-Shop machen von einem Ring oder einem Schmuckstück oder so, dann kannst du es mit Rawshot machen. Und bei Career Trainer ist es so, dass wir so KI-Rollenspiele bauen, also für zum Beispiel Führungskräfte oder auch jetzt neu für Sales-Leute, wo sie quasi schwierige Gespräche üben können. Also zum Beispiel ein Kritikgespräch mit einem Mitarbeiter oder ein Cold Call bei einem Geschäftsführer von einem IT-Unternehmen. Es sind zwei verschiedene Sachen, aber AI ist so ein bisschen der gemeinsame Nenner, würde ich sagen.
Interessant. Also bin ich ja schon sehr gespannt dann auf die Unterschiede. Vor allem, weil das eine, das machst du ja zusammen, das andere machst du mehr alleine. Wie zu Richtung Rawshot schielend, da gibt es ja eine Vorgeschichte. Da habt ihr ja die Global Commerce Media GmbH zu dritt, glaube ich, gegründet. Wenn ich es richtig weiß, 2017 oder 2018. Kannst du ein bisschen drauf eingehen, was ihr da gemacht habt? Und vor allem, wie bist du auf die Idee gekommen? Also hast du einen Marketing-Background? Hast du da irgendwie studiert gehabt, in der Schule was gemacht? Wo kam das her, dass du in diese Affiliate-Marketing-Ecke abgedriftet bist sozusagen?
Ja, also Background habe ich komplett einen anderen. Also ich habe in Trier Lebensmitteltechnologie studiert, also eher so ein Ingenieursstudiengang.
Okay.
Genau. Der Gedankengang war, also ich war nach der Schule ziemlich planlos, wenn ich ehrlich bin, was ich machen sollte. Und dann habe ich halt, also Kochen und so, das ist so, würde ich sagen, meine Top-1-Leidenschaft. Insofern dachte ich, okay, irgendwas, wo man verdienen kann, jetzt Koch, das haben ja irgendwie so meine Eltern ausgeredet, weil sie halt gesagt haben, da kann man nichts verdienen und das ist schlechte Arbeitszeiten und so. Deswegen habe ich keinen Koch gemacht und ja, studieren war halt irgendwie cool so, wenn man Abi gemacht hat, wollte man studieren unbedingt. Und dann habe ich halt so Lebensmitteltechnik oder Technologie gefunden als Studiengang. Ja, das war dann aber ein bisschen eine Enttäuschung, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass es doch sehr maschinenbaulastig ist. Also es war sehr viel, wie funktionieren Maschinen und wie Thermodynamik und Mathematik und so. Das waren so die Fächer und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Stärke gewesen. Und dann, habe ich mich halt so ein bisschen durchgekämpft durch das Studium und kurz vor Ende vom Bachelor habe ich dann, ja, hatte ich so ein bisschen so einen Schicksalsschlag, weil meine Mama eben gestorben ist und habe dann quasi viel mich so mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und habe dann einen Blog aufgesetzt, wo ich halt so über Persönlichkeitsentwicklungssachen geschrieben habe und habe dann halt gemerkt, okay, das macht eigentlich voll Spaß, so Texte zu schreiben und die halt zu vermarkten, dass man halt irgendwie bei Google dann für irgend so ein Keyword rankt. Dann kriegt man halt Besucher und die lesen sich das dann durch und das hat halt damals sehr einfach funktioniert. Das war so 2016 ungefähr, 2015. Und dann bin ich halt so in diese Schiene SEO halt reingerutscht und habe dann relativ schnell eigentlich angefangen, auch so Affiliate-Seiten zu bauen, weil das damals gab es dann irgendwie so Nischenseiten-Challenges und so. Genau, und habe dann, meine erste Seite war so eine Besteck-Review-Seite. Und die hat eigentlich relativ schnell, sage ich mal so, ein bisschen Geld verdient. Und ja, dann war ich in diesem Game drin quasi. Also es war so der Einstieg.
Besteck-Review, also so einen Besteckvergleich.de. Und gibt es die Seite heute noch? Also was war die Domain? Gibt es die heute noch?
Die Domain war marken-besteck.de. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Also ich habe sie nicht mehr.
Okay.
Ja, genau.
Interessant. Und da hast du so Besteck verglichen, aber hast du dir nicht alle nach Hause bestellt und dann wirklich verglichen, sondern einfach so geschaut, was gibt's alles und das dann entsprechend affiliate technisch verlinkt, dass du eben eine Provision bekommst für den Verkauf. Und ja, und du hast geschaut, dass die Domain gut rankt und viele Links generiert und aussieht wie ein Vergleichsportal sozusagen.
Ja, damals, es gab halt damals das eine Theme, was halt irgendwie jeder verwendet hat für WordPress. Das habe ich auch verwendet. Dementsprechend sahen die Seiten auch alle gleich aus und hat aber funktioniert. Also genau, und das, ja.
Ich frage mich, also es ist wahrscheinlich das Affiliate-Theme, glaube ich, gewesen, was du anspielst. Die haben wahrscheinlich am Ende mehr verdient wie die meisten Affiliate-Marketer oder so, ist zumindest meine Vermutung. Okay, wie ging es dann da weiter? Also wie hast du dann, ist es ja zu einer kompletten GmbH explodiert, sage ich jetzt mal. Und ihr habt, glaube ich, auch schon richtig größere Projekte dann gemacht gehabt. Wie ging das so weiter? Du hast deine zwei Co-Founder kennengelernt. War es Zufall oder kannst du ein bisschen erzählen?
Ja, also den Flo und den Alex, die habe ich übers Internet kennengelernt. Die hatten damals auch unabhängig von mir, also Flo, der ist auch so ein bisschen, der kommt aus der gleichen Schiene wie ich. Der ist auch, hat auch so Affiliate-Seiten gebaut früher und auch so eine SEO-Agentur gehabt. Und Alex kommt eigentlich aus dem Bereich Finance, also er hat damit gar nichts zu tun gehabt. Und die beiden kannten sich halt aus der Schule. Und die haben dann so eine Art, so eine Art Online-Praktikum gebaut für SEO zu lernen. Und das hat mir ein guter Freund von mir, hat mir das geschickt, dass ich mich dort bewerben soll. Das habe ich dann gemacht, hab das absolviert und habe mich dann privat eben gut mit Flo und Alex verstanden. Und dann war irgendwann die Überlegung, also die hatten damals schon eine Firma zu dem Zeitpunkt, es war noch keine GmbH. Und dass ich eben dort mit einsteige, das war natürlich dann für meinen Papa damals war das ziemlicher Weltuntergang, weil ich hatte halt vorher noch keine unternehmerische Erfahrung so mit Firmenanteile und so irgendwas. Das war auch für mich komplett neu und bin dann dort quasi mit eingestiegen und habe dann halt mein Studium noch fertig gemacht im Bachelor. Das war auch dann ziemlich mühsam, die letzten 2-3 Prüfungen. Hab's aber durchgezogen halt, weil, ja, also ich fange nicht gern Sachen
muss
an.
Muss man fertig machen.
Ja, also das war, hat auch viel Geld gekostet dann. Insofern habe ich das fertig gemacht und dann sind wir zu dritt quasi losgezogen und haben halt versucht, so ein bisschen dieses Affiliate-Ding halt größer zu ziehen. Und dann ging es 2018 so richtig los. Also es gab, glaube ich, so mindestens mal ein Jahr, wo wir quasi ohne Geld gearbeitet haben. Also wir haben halt versucht irgendwie das zu starten und das hat halt nicht von Tag 1 an geklappt und das war natürlich schon ein bisschen eine schwierige Phase auch für mich, weil du halt viel, also wirklich viel gearbeitet hast und es kam halt wenig bei rum und dann war ich auf einer Konferenz irgendwann 2018 in Portugal, damals vom Citizen Circle. In dieser Nacht ging es dann wirklich los, wo wir dann, sag ich mal, das erste signifikante Revenue generiert haben. Also es ging wirklich dann so über Nacht, dass diese Domains plötzlich gerankt haben bei Google. Und es war dann wirklich wie so eine Lawine und dann ging es relativ schnell auch so Richtung 6-stellige Umsätze. Das war dann wirklich, glaube ich, nur noch so 2-3 Monate, wo das gedauert hat. Aber die Zeit vorher, das war schon ziemlich tough.
Ja, muss man auch erstmal durchhalten. Ich glaube, das haben auch viele dann auch nicht geschafft, die sowas mal nebenher angefangen haben. Warum hat es dann am Ende geklappt? Einfach aufgrund der Vielzahl an Domains und Projekte, die ihr gemacht habt? Oder habt ihr euch auf 2-3 wenige eingeschossen und die wirklich in der Tiefe bearbeitet? Also was war damals das Erfolgsgeheimnis? Werbung. Viele starten ihren Online-Shop mit Shopify. Ein schickes, vorgefertigtes Design auswählen und los geht's. Und dann wächst das Business. Mehr Traffic, mehr Bestellungen. Spätestens dann stellt sich die Frage, wie ist die Checkout-Experience eigentlich? Denn der Bezahlprozess entscheidet am Ende mit, ob aus dem Interesse am Produkt letztendlich Umsatz wird. Und genau dafür gibt es das Shopify-Plugin des Zahlungsdienstleisters Unser. Mit nur einer Integration bekommst du Zugang zu marktführenden Buy-Now-Pay-Later-Lösungen wie Rechnungskauf und Ratenkauf, zu Direktüberweisung und allen anderen relevanten Zahlarten wie Kreditkarte und Wallets. Alles sauber eingebunden, alles aus einer Hand. Für dich als Händler heißt das weniger Kaufabbrüche, höhere Warenkörbe und ein Checkout, der mitwächst. Gerade für Bootstrapper spannend, du musst dich nicht mit mehreren Anbietern oder komplizierten Setups herumschlagen. Unser kümmert sich um Zahlungsabwicklung, Sicherheit und Stabilität im Checkout. Und wenn es mal komplexer wird, arbeitet Unser eng mit Shopify-Agenturen zusammen. Weitere Pluspunkte, ein deutschsprachiges Kundencenter, das 24x7 erreichbar ist und feste persönliche Ansprechpartner für dich. Wenn du jetzt deinen Shopify-Checkout stabil und zukunftsfähig aufstellen willst, schau dir jetzt das Plugin an. Alle Infos unter unser.com/de/Shopify. Wie immer findest du den Link auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, also es gab dann auch einige SEOs, die so ein bisschen uns analysiert hatten und da irgendwelche Strategien abgeleitet haben, warum wir so erfolgreich waren. Ehrlicherweise war das nie eine Strategie. Also wir haben halt einfach viele Projekte gebaut und viele Domains aufgebaut. Und dann gab es einfach auch von Google so eine Art Zeitfenster, wo das sehr, sehr gut dann funktioniert hat. Das war damals sehr stark, dass wir eben E-Commerce-Signale auch signalisiert haben. Und wir wurden dann, glaube ich, auch von Google eher so wie eine Art Online-Shop gewichtet. Und haben dann halt teilweise wirklich für sämtliche Keywords auf Platz 1 oder 2 gerankt. Sowas wie, ich erinnere mich, das war irgendwie so ein ganz heißer Sommer. Ich glaube, es war 2019 oder 2020 irgendwie. Und wir haben halt für Klimaanlage auf Platz 1 gerankt. Und da hat auch OMR dann damals über uns berichtet, über unsere Seite. Es war, glaube ich, luftking.de oder so. Und das war dann... Das war schon krass. Also hast irgendwie an einem Tag, glaube ich, mal so, keine Ahnung, fünfstellige Umsätze nur mit einem Produkt gemacht, als Affiliate quasi. Aber eine wirkliche Strategie gab es da nicht so. Also wir haben einfach SEO Best Practice und gute Seitenstruktur und ein gutes Tech-Setup. Also wir haben immer schon viel eigene Sachen entwickelt, damals halt auf WordPress-Basis. Und das hat dann, glaube ich, schon auch gezündet irgendwann.
Luftking, okay, dann muss ich mal einen Artikel raussuchen bei OMR, wenn es den noch gibt.
Wenn er noch was online
so,
ist, ja.
Ja, was waren so sonst noch die größten Projekte, die dir so spontan einfallen, die ihr gemacht habt oder die man vielleicht kennt?
Boah, das hab ich verdrängt irgendwo. Also wir haben halt, was wir halt gemacht haben, ist, wir haben für jedes Thema eine Art Domain gebaut und ein bekanntes Projekt war so die supplementbibel.de. Also das war so im Bereich Supplements und damals war dann dieser CBD-Hype, wo halt wirklich jeder irgendwie CBD gemacht hat und dann waren wir quasi so mit die Ersten, die halt für CBD-Öl, CBD-Öl für Hunde und so gerankt haben. Und die Supplement-Bibel war dann schon so, wo mich dann auch Leute drauf angesprochen haben und halt gesagt haben, hey, das seid doch ihr und krass. Und bei irgendwelchen SEO-Konferenzen wurde es dann auch angesprochen, ah ja, das ist der Yannick von Supplement-Bibel und so. Das war, glaube ich, somit das bekannteste Projekt. Wir haben aber auch viel im Ausland dann gemacht. Also wir sind nach, unsere Strategie war es halt von Anfang an, dass wir sehr eng mit Amazon zusammengearbeitet haben. Und Amazon war halt damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals waren die sehr länderspezifisch aufgestellt. Also es gab Amazon Mexiko, Amazon Deutschland, Amazon Frankreich und die haben intern sehr wenig miteinander kommuniziert und wir haben dann halt immer versucht, so diese Connections herzustellen, dass uns dann der Amazon-Manager aus München, der hat uns dann nach Mexiko empfohlen, dann waren, also meine Mitgründer waren in Mexiko dann auch vor Ort und haben dann quasi so ein bisschen versucht, diese Connection hinzubekommen, aber so diese ausländischen Projekte, die haben nie so richtig gut funktioniert, also sie haben schon Geld abgeworfen, aber jetzt nicht so, dass es irgendwie Millionen gewesen wären oder so. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Aber das war halt eine Strategie von uns, dass wir nicht nur Deutschland gemacht haben.
Aber habt ihr dann quasi so Länderdomains mit den Keywords im Domainnamen aufgebaut und die selber übersetzt, weil KI und Hilfsmittelchen gab es ja damals noch nicht so.
Ja, genau. Also mit DeepL und so, das gab es damals schon. Wir haben aber auch so Freelance-Writer dann aus den jeweiligen Ländern geholt. Der Vorteil war natürlich, dass die deutlich günstiger waren als jetzt, wenn du einen deutschen Freelancer oder so hattest. In Brasilien hatten, glaube ich, dann Flo und Alex auch noch eine Firma gegründet damals, weil Brasilien hat sehr schwere Markteintrittshürden. Also das ist sehr, sehr schwierig, dass man dort überhaupt reinkommt. Und es ging dann auch nur mit Geschäftsführer vor Ort und sowas. Also es war ein bisschen größer, aber ich glaube, wenn man das rückblickend betrachtet, war das auch ja plus minus null, was da am Ende rauskam, weil du halt dann über Anwälte gehen musstest. Dann gab es auch Anwälte, die wollten dich dann über den Tisch ziehen und so. Also es war sehr viel Aufwand für wenig Return, glaube ich, in Summe.
Aber ihr habt halt viel ausprobiert. Also was waren so die besten Jahre? Was habt ihr da für einen Umsatz gemacht? Und wie groß war das Team dann da?
Also die besten Jahre waren so 22, würde ich sagen, 2022, ja, 21, 22. Umsatz, ja, keine Ahnung, ich habe mit einem anderen Podcast gesagt, wir haben irgendwo so zwischen 200, 250.000 im Monat gemacht. Das ist aber total abhängig von dem, wie es, also, keine Ahnung, das war so ungefähr die Range. Wir haben aber auch dann durch das Amazon On-Site-Publishing-Programm eben auch nochmal einen Boost bekommen. Das war quasi von Amazon so eine Bestrebung, dass man auf Amazon selber als Publisher eben Inhalte publizieren kann. Das Programm war, glaube ich, hatte 2019 schon gestartet. Wir waren dann als Beta-Teilnehmer in Deutschland dabei. Das wurde dann irgendwann ausgerollt und wir haben das dann auch als White-Label-Partner für andere Publisher eben gemacht. Und haben die dort in Amazon halt reinbekommen und haben dann quasi so ein Revenue Share gemacht und das hat uns dann schon nochmal sehr stark geholfen, war auch eine Diversifikation gegenüber Google. Und das Team waren so, also Festangestellte hatten wir glaube ich so um die 10 bis 15 Leute und dann nochmal mindestens ja so 15 bis 20 Freelancer, wobei unser Tech-Team war in El Salvador, also dort hatten wir ein komplettes Tech-Team und das waren halt keine Angestellten, sondern die wurden auch über Rechnung bezahlt. Die haben aber Fulltime für uns gearbeitet und haben halt Sachen gecodet und so. Das waren, glaube ich, auch so 10 Leute in Summe.
Viele, die dieses Affiliate-Marketing-Game angefangen haben und so wie du es jetzt beschreibst, die gefühlt oder was ich so gesehen habe, die sind dann irgendwann dahingegangen, haben eigene Produkte gebaut und im E-Commerce dann selber vermarktet oder zumindest mal Dropshipping gemacht. Habt ihr das auch ausprobiert? Hat es für euch nicht funktioniert? Oder habt ihr dann andere Dinge gemacht, als ihr dann so wahrscheinlich 2023 rum erkannt habt, dass dann Affiliate-Marketing eher auf dem absteigenden Ast ist? Also habt ihr selber direkt ins E-Commerce-Game eingestiegen? Seid ihr auch oder habt ihr es nie probiert?
Ja, also lustigerweise waren wir damals eigentlich ziemlich smart rückblickend betrachtet, weil wir halt, also Wir waren smart, wir haben es, glaube ich, nicht so smart gespielt, wie wir es hätten können tun, weil wir wussten eigentlich schon relativ früh, dass das ein sterbender Bereich ist, dieses Affiliate. Also das wussten wir schon, bevor es irgendwie ja so in der breiten Masse ankam. Und wir hatten dann auch noch ein Kaufangebot von einem Investor. Das haben wir aber abgelehnt, weil wir auch, ja, so ein bisschen dieses AI-Thema, das war gerade so, als die allererste Version von ChatGPT dann rauskam und wir haben natürlich dann mit rumexperimentiert, schon frühzeitig für Content-Produktion und was wir halt unterschätzt haben, ist, dass das AI, also wir haben AI größer eingeschätzt, als es dann wurde, so wir dachten halt, okay, da kann man sich wirklich nochmal eine Art Wettbewerbsvorteil sichern und haben dann halt gesagt, okay, wir verkaufen die Firma nicht, weil wir halt glauben, dass wir mit ChatGPT und Content-Produktion, wir waren halt sehr gut im Prozesse bauen, dass wir da uns irgendwie nochmal einen Wettbewerbsvorteil sichern konnten. Also das haben wir da so ein bisschen unterschätzt und E-Commerce haben wir immer mal wieder versucht. Wir haben auch Beteiligungen dann gehabt an E-Commerce-Brands. Das hat aber ehrlicherweise nie für uns funktioniert und wir haben dann auch selber natürlich immer wieder überlegt, okay, macht man jetzt irgendwie im Bereich. Wir haben dann auch mehr oder weniger eine eigene Supplement-Marke noch gebaut. Das hat aber auch nicht so wirklich gut funktioniert. Also es war nicht so, dass du über diese Google-Rankings dann direkt eine Brand dir aufbauen konntest. Also wir haben dann natürlich versucht, wenn du jetzt einen, keine Ahnung, Vitamin-C-Test oder so hast, dann natürlich ein Vitamin-C-Produkt zu bauen und das halt auf die 1 zu setzen und dann zu Amazon zu verlinken. Das hat aber nie die Sales dann am Ende gemacht für dieses Produkt, wo wir eigentlich dachten, dass es so sein sollte. Warum genau, weiß ich auch gar nicht mehr so wirklich. Aber wir haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und wir haben dann irgendwann auch gesagt, okay, es macht keinen Sinn, dass wir E-Commerce-Produkte bauen, weil wir haben nie die Passion dafür gehabt. Und das ist einfach nicht das, was wir machen wollten. Und das, ja, hat dazu geführt, dass wir halt nie in die Richtung wirklich all-in gegangen sind, würde ich sagen, ja.
Und dann habt ihr gemerkt, das ist ja auch schon schwierig, ne? Ihr habt super viel Erfolg gehabt, seid auf Konferenzen, werdet als Cases genannt, gibt einen OMR-Artikel und. Und dann geht so diese Spirale los, dass es nach unten geht. Dann musst du ja wahrscheinlich Leute entlassen. Ja, bleiben die Umsätze aus. Und dann habt ihr sogar nochmal Geld in die Hand genommen und in ein Projekt gesteckt. Da hast du mir im Vorgespräch erzählt, so eine Art Meeting-OS. Wie hieß das denn damals? Und da habt ihr jetzt ja, also von außen betrachtet, habt ihr, glaube ich, da relativ lang dran gearbeitet, bis er dann gemerkt hat, hey, es funktioniert irgendwie auch nicht. Ist das richtig?
Ja, genau. Also es war, wir haben natürlich Leute entlassen, weil wir wussten, okay, wir werden das jetzt auch nicht mit dem alten Team schaffen, da in den Bereich Software reinzugehen, weil das einfach, das waren komplett unterschiedliche Prozesse und das Team war halt sehr, sehr optimiert auf dieses Affiliate-Business, viel Content produzieren, Partnerschaften mit E-Commerce-Stores machen, mit Amazon und so weiter. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, das wird so nicht funktionieren. Wir hatten damals noch ein Büro in Augsburg, haben dann aber auch den Leuten, die dort vor Ort waren, dann halt mehr oder weniger so eine Übergangsphase halt angeboten und haben dann halt geschaut, dass wir uns sehr stark reduzieren. Wir haben dann halt noch so ein Cash-Polster gehabt, was uns rückblickend betrachtet wahrscheinlich irgendwie 1-2 Jahre ernährt hätte, ohne dass wir irgendwie was machen. Aber wir wollten halt direkt weitermachen und haben dann, also die Idee kam daher, dass wir für das Meeting OS, dass wir halt intern eine sehr eigene Art hatten, Meetings zu machen. Also wir haben immer Meetings schriftlich vorbereitet und schriftlich nachbereitet. Und jeder in dem Meeting musste halt seine Notizen in einen Google Doc reinschreiben vor dem Meeting, so dass man halt schon vor dem Meeting teilweise Punkte klären konnte. Also es gab dann ein Weekly und viele von den Punkten konnte man dann vorher schon klären. Und das war halt irgendwie eine sehr eigene Art zu arbeiten, aber die hat für uns sehr gut funktioniert. Und dann haben wir halt gesagt, wir bauen darum eine Software, dass wir halt Meeting-Agendas oder Agenden, weiß nicht, was der Plural ist, dass man die halt in dieser Software anlegt. Das war dann eine Integration zum Google-Kalender. Und was wir halt unterschätzt haben, war einerseits, wie komplex das eigentlich ist, weil das halt schon eine sehr große Vision ist. Wir haben damals die Software auch nicht selber entwickelt, sondern wir hatten halt Entwickler, die natürlich dann auch damals zumindest noch sehr viel Geld halt verdient haben. Das heißt, wir hatten sehr hohe Kosten. Die Software an sich war schon ziemlich gut, würde ich sagen. Aber wir haben es halt nie geschafft, die in den Mainstream irgendwie zu bringen. Wir haben dann halt Leute angeschrieben per Cold Email und per LinkedIn und dann gab es schon ein paar Interessenten, die haben es ausprobiert, aber so wirklich gezündet hat es nie und dann haben wir halt gesagt, okay, wir brauchen noch das Feature und das Feature, dann irgendwann funktioniert es vielleicht und ja, das war dann schon ziemlich tough, weil es halt viel Arbeit war, aber am Ende, ich glaube, wir haben keine einzige Lizenz dann verkauft, was auch noch vielleicht so ein bisschen reingespielt hat, war, dass halt parallel dazu das Thema automatische Meeting Notes halt hochkam und jedes Unternehmen wollte dann so eine Art Meeting Note Agent halt haben, der halt das Ganze automatisiert macht, der dann irgendwie ins Meeting reingeht und das Ganze transkribiert und dann so Actions schreibt aus dem Meeting. Und wir haben halt aber von Anfang an so ein bisschen gesagt, wir wollen das nicht mit KI machen, sondern unsere Methode ist halt, das manuell zu tun. Und das war halt komplett konträr zu dem, was der Markt damals eigentlich wollte. Und dann irgendwann war es halt wirklich so, dass wir das Cash-Polster aufgebraucht hatten und dann halt gesagt haben, okay, wir ziehen da jetzt irgendwie die Reißleine, weil das macht jetzt keinen Sinn, da noch weiter Geld reinzustecken. Und ja.
Schade, also ich bin ja ein riesen Fan asynchroner Arbeit und da zahlst ja, du hast ja das jetzt angesprochen, ne? Ich habe es zuerst anders verstanden gehabt, aber dieses Vorbereiten auf einen Termin, da kommt ja häufig dann schon raus, dass man den vielleicht gar nicht braucht. Ne, weil vieles genau. Kannst du asynchron klären. Wenn jetzt jemand von Amazon zuhört, ich glaube, bei Amazon gibt es diese One-Pager, den man zum Termin schreibt und dann hast du dieses Silent Reading am Anfang von einem Meeting, sodass dann jeder dieses Dokument durchliest. Dann wird es teilweise auch vorher kommentiert und angereichert, sodass alle im Meeting dann auf dem gleichen Stand sind, ne? Wie häufig habe ich heute auch noch Termine, die keine Agenda haben und dann weißt du gar nicht, um was es geht oder warum dauert es jetzt 2 Stunden anstatt 50 Minuten. Ne? Und diese Meeting-Agenten, die die Zusammenfassung machen, das ist ja das, was hinterher passiert. Aber dir geht es ja darum, dass die Zeit im Termin effizient genutzt wird. Und das ist durch KI nicht besser geworden, habe ich den Eindruck, sondern eher vielleicht sogar schlimmer. Und von daher schade, dass es nicht geklappt hat, auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, die Idee war nach wie vor gut, aber es ist halt ein Produkt, was, also erstmal war unklar, wem verkauft man das, weil es gab jetzt niemanden, der im Unternehmen der klare Ansprechpartner dafür war. Du hast dann teilweise, haben wir versucht, das an HR zu verkaufen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann, keine Ahnung, also wer besitzt oder wer ownt das Thema Meetings im Unternehmen? Ist halt mega schwierig gewesen. Genau, und dann ist halt auch was Kulturelles und Kultur in einem Unternehmen mit Tech zu ändern, das ist, glaube ich, das Schwierigste, was man machen kann. Insofern war das nicht so schlau, rückblickend betrachtet, ja.
Ja, schade, okay. Wie kam es dann zum ersten Produkt, das ihr heute macht, und zwar Rawshot AI? Da haben wir jetzt ja dann wieder E-Commerce, ihr habt das gleiche Gründungsteam, wenn du so willst. Das macht dann aber jetzt die drei ursprünglichen Gründer. Ich habe gesehen, im Impressum steht auch die Global Commerce Media GmbH noch drin. Das sei da aktuell dann zu dritt und macht es auch nur zu dritt.
Genau, also wir sind zu dritt. Also zwischen Zipdo und Rawshot, da ist ungefähr, glaube ich, so 1,5 Jahre Pause. Also Pause im Sinne von, wir haben unser Büro in Augsburg aufgegeben, weil das war einfach viel zu groß und zu teuer, also es war relativ günstig für die Lage und so weiter, aber es war schon natürlich ein Kostenfaktor. Dann sind wir, also ich bin Papa geworden, Flo ist Papa geworden. Der hat es halt irgendwie so privat auch ein bisschen eine Challenge, einfach mal klarzukommen und das Tempo rauszunehmen aus dem Ganzen. Wir haben dann noch so ein bisschen mit AI verschiedene Chatbots und so weiter gebaut, daher dann auch so mein Know-how über, oder unser Know-how über KI und Chatbots. Und dann haben wir so Anfang 25, also vor einem Jahr circa, haben wir dann wieder, also wir wollten die Firma eigentlich komplett auflösen, nur das geht natürlich nicht so einfach, so eine GmbH aufzulösen. Es kamen ja auch noch so vereinzelt Umsätze rein von Affiliate-Themen und so. Deswegen haben wir halt gesagt, wir lösen die Firma jetzt nicht auf. Ich habe dann privat die Entscheidung getroffen, dass wir nach Österreich ziehen, weil hier eben die Family vor Ort ist und wir quasi ein bisschen auch dann mehr Support im Alltag haben. Weil ich halt dachte, okay, wenn die Firma eh aufgelöst wird, dann ist es ein guter Zeitpunkt, den Schritt zu tun. Und dann ging das los, dass, glaube ich, Alex und ich, wir hatten wieder Kontakt so ein bisschen, haben uns dann irgendwie im Starbucks getroffen, haben so ein paar Ideen durchgesprochen. Was da auch noch wichtig ist, ist, dass wir quasi so erstmal mental halt in der Phase waren, wo du plötzlich gemerkt hast, okay, was ist jetzt mit AI, was macht AI jetzt alles in dem Bereich, wie verändert es so diese Marktstrukturen, weil es war für uns halt wirklich schon, sage ich mal, eine Belastung, dass du plötzlich halt überall AI drin hast und was bedeutet das für Software generell AI, ja, also wohin führt das Ganze, was bedeutet das für SEO auch oder für, also wir sind halt extrem stark drin, das über SEO alles zu vermarkten. Was passiert mit SEO als Kanal oder als Marketingmaßnahme? Und da waren halt sehr viele Selbstzweifel drin. Und die mussten halt erstmal so ein bisschen klarkommen, jeder für sich. Jeder hat dann auch so individuelle Sachen ausprobiert. Ich glaube, Alex ist eher so in die Finance-Richtung wieder gegangen, hat dort irgendwie Trading-Apps und so weiter für sich selber gebaut. Flo hat Software gemacht, weil das ist sein Ding. Und ich habe halt Beratungen gemacht und habe so ein bisschen Vibe-Coding ausprobiert für mich. Und dann haben wir halt irgendwann, glaube ich, so ein bisschen diese Down-Phase überwunden, jeder für sich halt, und haben halt gesagt, okay, das kann jetzt nicht irgendwie die Ausrede sein, weil in dem Affiliate-Bereich, da hast du halt heute immer noch Leute, die reden dann davon, wie gut es irgendwie vor 15 Jahren war und wie toll das alles funktioniert hat, und die glauben immer noch, dass irgendwie Google verklagt wird und irgendwann alles wieder so wie früher ist. Und dann haben wir halt gesagt, ey, wir sind jetzt, keine Ahnung, Anfang 30, wir wollen jetzt nicht die nächsten 20 Jahre irgendwie uns beschweren, wie gut alles zu 16 oder so war, und haben dann halt wieder so ein bisschen neue Motivation gefunden, auch jetzt, wie man halt mit KI irgendwie was Sinnvolles machen kann. Und dann haben wir uns irgendwie zusammengesetzt und haben halt Ideen einfach ausgetauscht. Parallel habe ich dann Career Trainer noch gestartet als Idee quasi. Und ja, dann kam halt irgendwie kam auf dieses Fashion-Thema. Ich weiß nicht mehr genau, wie das kam. Keine Ahnung.
Aber habt ihr jemanden gehabt, der das gebraucht hat? Also häufig ist ja so ein Produkt entsteht, weil sich jemand meldet, der hat das Problem. Oder ihr seht, ihr habt im Freundeskreis oder Bekanntenkreis von früher Kundenstamm jemand, der genau das Problem hat und für den baut man das dann, dass man halt auch gleich den ersten Kunden hat. Das wäre jetzt meine Erwartung gewesen, dass ihr das als Learning aus eurer Meeting-Geschichte zieht, dass ihr gleich jemanden Konkretes habt, der das auch nutzen will.
Also ich glaube, die Person, die gab es nicht. Ich glaube, okay. wir haben keinen direkten Kunden gehabt, aber wir wussten, dass das Bildthema natürlich schon groß ist. Also ist ein Riesenmarkt, mit KI-Bildern zu generieren. Und wir haben dann aber nicht mehr den Fehler gemacht, wie bei Zipdo, dass du generisch bist, sondern wir haben dann wirklich uns für einen Vertical entschieden. Und das war dann Fashion aus dem Grund, weil wir halt gewusst haben, dort ist einfach der höchste Bedarf an Bildern. Wir haben ein Unternehmen, mit dem wir früher schon zusammengearbeitet haben, die machen so Schmuckprodukte. Die haben einen Online-Shop zu so Ringen und Halsketten und so. Und wir haben halt die von Anfang an schon eingebunden in den Prozess und haben denen halt immer mal wieder so Samples geschickt. So, hey, was sagt ihr zu dem Bild? Was sagt ihr zu dem Bild? Und die haben dann am Anfang auch gesagt so, der Ring, der ist zu groß oder die Kette, die ist, da fehlt irgendwie unten das Detail. Oder wir hätten das Bild gerne in unserem Branding. Wir machen alles in Natur, also Naturumgebung. Könnt ihr das in Naturumgebung machen? Und das war eigentlich so unser Nordstern-Kunde, weil wenn der halt gesagt hat, also er hat dann auch irgendwann gesagt, hey, okay, krass, die Qualität ist schon fast so gut, dass wir es einsetzen würden. Das war dann für uns immer so ein Zeichen, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das hatten wir schon, also kein Netzwerk oder kein direkter Kunde außer der halt, aber ja, haben es dann trotzdem gemacht.
Ja, verstehe. Und wie viele Kunden gibt es denn heute, die das nutzen? Kannst du ein bisschen, wie ist da der Workflow? Also ich habe gesehen, ich kann mir online auch, es gibt eine Model Gallery, also mit verschiedenen Modellen, die ich raussuchen kann, dann muskulös, sportlich, bla bla bla. Sind das auch schon AI-Models, sind das echte? Und dann ziehe ich denen meine Produkte an sozusagen und klicke auf den Knopf und dann wird das alles generiert und was weiß ich, habe irgendwo meine Produkte und die werden dann dort passend gemacht sozusagen. Also wie funktioniert das?
Ja, genau. Also wir haben jetzt aktuell so um die 100 zahlenden Kunden. Man muss dazu sagen, wir sind Ende Januar gelauncht, also jetzt ja keine 2 Monate. Ja. Finde ich eigentlich schon ganz gut. Wir haben jetzt, also die Website, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme online ist, die ist sehr veraltet tatsächlich. Also wir haben jetzt, glaube ich, seit 6 Wochen oder so gar kein Marketing mehr gemacht im klassischen Sinne, sondern wir arbeiten eigentlich nur mit den Leuten, die halt reinkommen. Das Produkt, was wir jetzt aktuell haben, ist wieder sehr weit weiterentwickelt von dem, was jetzt auf der Webseite beschrieben ist. Aber im Grunde ist es halt, also es ist schon so, dass du hast eine eigene Modelgalerie im Produkt. Da haben wir sozusagen Models vorgeneriert in allen möglichen Ethnizitäten, Größen, Haare, ohne Haare, groß, dünn. Du kannst aber auch dein eigenes Modell erstellen. Also kannst halt sagen, okay, du willst jetzt, weil viele Brands wollen halt dann irgendwie, keine Ahnung, eine blonde Frau oder halt irgendwas Uniques haben, genau. Das funktioniert und bei uns ist es halt so, dass das Model halt konsistent bleibt. Also du kannst Bilder generieren ohne Ende und das Modell, der Model ist halt immer gleich.
Okay.
Also der Markt an sich, der ist natürlich sehr groß für diese Bilder. Ich musste ja dann auch im Rahmen von meinem Wegzug nach Österreich, musste ich so eine Unternehmensbewertung halt anfertigen lassen fürs Finanzamt und dann halt auch das Rawshot als neues Geschäftsmodell halt beurteilen lassen. Und da ist es halt schon so, dass bei dem Gutachten dann auch rauskam, okay, das ist jetzt ein sehr riskantes Modell, weil kann natürlich funktionieren, es kann aber auch einfach sein, dass zum Beispiel jetzt nächste Woche Google irgendwie, was ja auch schon passiert ist, eine eigene Lösung rausbringt und dann hast du halt irgendwie vielleicht eine Integration zu Shopify und fast jeder Online-Shop kann sich dann Bilder generieren. Mhm. Wir positionieren uns aber eher so als Workflow-Tool, also du hast wirklich so die Erstellung, den Produktkatalog von dir reinladen. Du kannst quasi, also was wir zum Beispiel auch machen, ist so supplementäre Produkte. Also du kannst zum Beispiel sagen, wenn du jetzt eine Sonnenbrille hast, die kannst du fotografieren und unsere AI bestimmt dann den Rest von dem Outfit. Oder du kannst auch manuell vorgeben, also kannst mehrere Produkte in den Shoot reinfügen. Oh, ja, es ist schon ziemlich unique so in dem Markt. Es gibt halt verschiedenste Player. Also es gibt große horizontale Player wie jetzt Hicksfield oder so. Die machen natürlich, bei denen kannst du halt auch Bilder generieren. Das ist aber prompt-basiert. Also musst halt wissen, wie man richtig promptet.
Promptet.
Genau, bei uns ist es halt so, wir setzen komplett keinen, also wir haben gar kein Prompting in der Software, sondern wir machen alles im Backend. Und es ist halt nur Geklicke am Ende. Also kannst halt dich durchklicken. Die Prompts werden im Backend generiert und das führt halt dazu, dass es halt skalierbar ist. Also wir haben halt von Anfang an gesagt, die Software muss skalierbar sein, die muss immer gleich funktionieren, die Qualität. Wenn du 100 Produkte hast, 1000 Produkte oder vielleicht irgendwann Enterprise, keine Ahnung, 10.000 Produkte, noch mehr, das muss halt konstant gut funktionieren. Und das umzusetzen ist mit dem heutigen KI-Stand schon noch eine Challenge. Also es ist jetzt nicht so, dass die Modelle da perfekt sind. Ja, insofern gibt es da genug zu tun in dem Bereich.
Ist dann der Ziel-User oder das Zielpublikum selber der Online-Shop-Betreiber, der alleine ist? Ist es der Shop-Manager, also der Redakteur, der sowieso die Artikel erstellt und dann reicht es schon aus? Also brauchst keinen Fotograf mehr und gar nichts, sondern du bist halt dann du brauchst halt deine Artikelfotos, die müssen freigestellt sein am besten und dann kannst du damit schon auch als CMS-Redakteur tolle Ergebnisse erzielen, ist das so?
Also wir sind aktuell noch so ein bisschen in der, das ist jetzt das, wo wir gerade aktuell dran arbeiten, dass wir näher an eine bestimmte Zielgruppe rangehen. Mhm. Wir haben jetzt verschiedenste Sachen ausprobiert, weil die Webseite an sich ist natürlich aktuell sehr generisch gehalten.
Ja.
Das heißt, es kommen noch unterschiedliche Leute rein. Das führt natürlich zu einem hohen Churn. Also wir haben bei 100 aktiven Nutzern haben wir, glaube ich, insgesamt haben wir, glaube ich, irgendwie so um die, keine Ahnung, ich schaue kurz rein. Die Anzahl der User, die sich bei uns registrieren, ist riesig. Also Marketing funktioniert. Wir haben insgesamt 3000 User in der App, aber nur 100, die jetzt eine aktive Subscription haben. Das ist aber aus unserer Sicht durchaus okay so aktuell, weil wir halt keine spezifische Zielgruppe hatten. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen schon auf die Leute, die überhaupt erstmal Bilder erstellen wollen oder müssen. Also auf kleinere Online-Shops, die halt aktuell, die haben dann oft gar kein Bild oder die haben ein Bild, aber das Bild ist so semi-gut und die können sich halt kein professionelles Fotoshooting leisten. Das kann in Deutschland irgendwie, da haben wir viele, die so irgendwie so 2-3 Mann Leute irgendwie sind und einen Online-Shop haben. Die haben dann so eine kleine Pulli-Brand oder irgendwie sowas. Oder du hast auch viele, die zum Beispiel in die App reinkommen und dann mit einem Smartphone ihr Produkt fotografieren und dann dieses Produkt halt irgendwie shooten wollen sozusagen. Und das ist jetzt die Zielgruppe, wo wir erstmal drauf uns jetzt eingelassen haben und sagen, wir wollen erstmal die happy machen, weil der Vorteil ist natürlich, die kann man sehr gut über SEO erreichen. Das sind Leute, die suchen sowieso nach so einer Lösung. Die haben auch die geringsten Qualitätsansprüche. Und das ist jetzt gar nicht im Sinne so, dass wir sagen, wir wollen AI-Slop produzieren, aber es ist halt so, in dem Moment, wo du mit professionellen Fotografen arbeitest, da ist natürlich der Qualitätsanspruch wo ganz, ganz anders als jetzt bei einem normalen Shopbetreiber, der dann sagt, okay, das Bild, das passt so für mich. Wir machen jetzt gerade ein Update, was nochmal eine deutliche Qualitätssteigerung wird und wo man auch durchaus diese Fotografen wahrscheinlich gut happy stellen könnte. Du kannst dann zum Beispiel dein Lighting komplett selber konfigurieren. Also kannst halt sagen, du willst ein Licht von vorne, eins von hinten. Also kannst wirklich extrem granular in diese Shoots reingehen. Aber der normale Otto-Normal-User, für den ist das ein Overkill. Und da bieten wir halt auch also Presets an oder halt Templates, dass es halt einfach ist. Also das ist jetzt erstmal die erste Zielgruppe. Das Update, was wir jetzt gerade bauen, spricht dann nur diese Zielgruppe an. Dann Rework von der ganzen Webseite und dann glaube ich, dass wir auch sehr schnell die Userzahl nach oben bekommen können.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, das, was du jetzt alles beschreibst, ist alles richtig und so. Ich habe ja ein bisschen E-Commerce-Background. Ich frage mich, ob du jetzt nicht heute da ein Produkt draus machen musst, wo ich ein Bild von mir hochlade. Also, und dann ziehe ich die Klamotten des Shops an. Wie sieht der Schuh an meinem Fuß aus? Wie sieht die Jacke an mir aus? Wie sieht die Hose an mir aus? Ist das was, was ihr im Hinterkopf habt? Wäre das ein zweites Produkt, weil man ein bisschen was anders machen muss und es anders vermarkten muss? Oder fragen das die Shops nicht bei euch an? Ich hätte jetzt gedacht, das ist schon voll was, was man haben will, jetzt gehen im Fashion-Segment als Online-Shop-Betreiber.
Gute Frage. Also die Sales Calls, die macht der Alex oder die wir jetzt gemacht haben die letzte Zeit. Okay. Ich glaube, dass das aber kein Thema war, weil sonst hätte ich davon Wind bekommen.
Gehört. Ja, das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall kannst du ja mal checken. Also ja. Hätte ich jetzt gedacht, dass da mehrere dran arbeiten jetzt wie an so einem Thema. Oh, kurz zu den Subscriptions, das hast du ja selber erwähnt, es geht ab $9 im Monat schon los, was ja echt auch günstig ist. Dann gibt es einen 39, 89 und $70, zumindest auf der aktuellen Webseite. Und dann kaufe ich Tokens, wenn ich eben mehr machen muss. Was ist so die beliebteste Subscription und kaufen die Leute viel Tokens nach?
Also genau, Tokens nachkaufen ist natürlich für uns der beste Beweis dafür, dass die Leute die Software gut finden. Ja. Das hat jetzt deutlich zugenommen in letzter Zeit. Also wir hatten zum Beispiel eine Agentur, die so Fashion, ich weiß gar nicht, was die genau machen, die machen so Fashion-Fotografie, glaube ich, für Online-Shops als Dienstleistung. Der hat jetzt auch irgendwie mal für $100 Tokens nachgekauft. Und der hat uns dann auch tatsächlich eine E-Mail geschrieben oder wir haben eine E-Mail an ihn geschrieben und gesagt, hey, wie schaut's aus? Warum hast du dir nachgekauft? Bist du happy? Und der meinte dann, er hat alle Tools auf dem Markt verglichen und er ist der Meinung, dass unseres die beste Lösung aktuell ist. Okay. Aber dann war wieder der Qualitätsanspruch so, für ihn ist es immer noch nicht genug, dass er das wirklich auf aller Größe bei seinen Kunden einsetzt. Das ist natürlich, wir sind immer ein bisschen limitiert, wie gut halt einfach die AI aktuell ist. Und es ist schon wirklich sehr, sehr gut teilweise. Aber es kommt halt sehr stark auf verschiedene Faktoren noch an. Also wie gut ist das Input-Image? Ja, wenn du irgendwie ein Logo darstellen willst, was sehr verpixelt ist, dann hat auch die AI manchmal Probleme, dieses Logo halt genau hinzubekommen.
Aber hinzuhelfen, okay.
Ja, genau. Also aber ich glaube, das wird sich die nächsten Monate auf jeden Fall legen, auch jetzt mit dem neuen Update. Und die meisten Leute kaufen eigentlich so ein bisschen diesen Growth-Plan, also für $39. Mhm. Ja, Pricing bei AI-Produkten ist einfach mega schwierig. Also das merken wir bei Rawshot. Auch die Erwartungshaltung an AI ist immer ein bisschen schwierig, weil halt Leute halt irgendwie, also komischerweise haben wir ganz viele, die dann irgendwie ein Schmuckstück hochladen, was extrem kompliziert ist, was irgendwie, keine Ahnung, 5 verschiedene Verzierungen noch hat und dann sagen sie halt, okay, das funktioniert noch nicht so gut, aber du hast ja auch viele Produkte, die total simpel sind, wie jetzt irgendwie ein schwarzes T-Shirt oder so. Und das kann die AI halt schon perfekt. Mhm. Aber die versuchen dann irgendwie das schwierigste Produkt und nehmen das als Benchmark. Was auch, also keine Ahnung, es macht jetzt wenig Sinn aus unternehmerischer Sicht, das zu tun. Aber das passiert und das ist natürlich auch für uns eine Challenge. Deswegen haben wir jetzt auch da ein größeres Update gerade noch geplant. Ich vermute aber, dass die Pricing-Pläne, die werden schon so bleiben, wie sie sind. Also das funktioniert grundsätzlich schon ganz gut.
Und weil du jetzt gesagt hast, das Marketing funktioniert, das interessiert ja hier die Hörerinnen auch immer wieder. Woher kamen denn die ersten 10, die ersten 100 Menschen, die sich angemeldet haben? Du hast jetzt gesagt, es sind über 3.000. Dann hast du jetzt ja auch schon mal ein Conversion-Thema. Du musst irgendwie die angemeldet sind, auch dahin zu bringen, das auszuprobieren. Das kannst du mit E-Mails und Funnel und was weiß ich was machen. Aber wie hast du die 3.000 Anmeldungen bekommen? War das dann, habt ihr historisch da noch Domains gehabt aus der Affiliate-Zeit? Über die habt ihr Artikel geschrieben, da sind die da hingekommen. Habt ihr irgendwelche SEO-Themen gemacht, aktiven Vertrieb oder einfach Google Ads geschaltet? Also wo kamen die her?
Nee, also wir haben keinerlei Paid-Marketing-Maßnahmen bisher gemacht. Wir haben die Webseite relativ früh aufgebaut, lange bevor das Produkt fertig war. Dementsprechend ist die Webseite auch sehr generisch und wenig aufs Produkt ausgerichtet. Also es gibt halt Screenshots, aber die sind auch schon wieder veraltet. Und die Webseite hat dann, die hat 3 Monate gebraucht, bis sie so wirklich losgelegt hat. Wir haben keine bestehenden Domains dafür verwendet. Das ist alles neu. Wir haben natürlich aber Prozesse, wo wir wissen, dass es funktioniert. Also das fängt an, dass wir ein komplett eigenes CMS im Background haben, wo wir Artikel online stellen können. Also es ist alles eine Infrastruktur, die ich eigentlich dann jetzt genommen habe von früher und die halt angepasst habe auf das neue Setup. Das verschafft uns schon so ein paar Wettbewerbsvorteile, weil wir halt sehr schnell Artikel erstellen können oder halt Landingpages in dem Fall. Also es ist kein Top-of-the-Funnel-Marketing, sondern es ist wirklich nur so Button-Funnel-Keywords, Solution Keywords. Unser Fokus war eigentlich von Anfang an aber, dass wir in ChatGPT halt gefunden werden. Das heißt, wir haben halt immer, wenn irgendjemand sucht, so, hey, ich brauche eine Lösung für Produktbilder im Online-Shop, welche Optionen gibt es, dann taucht RawShot eigentlich immer in irgendeiner Liste auf in ChatGPT. Und die meisten, mit denen wir dann gesprochen haben, die sagen dann auch, dass sie uns über ChatGPT oder andere AI-Suchen gefunden haben. Das ist natürlich ein SEO-Play. Also wir wissen ungefähr, wie man das halt macht. Und das war dann eigentlich auch so ein bisschen der initiale Boost, wobei wir auch noch eine Outreach-Kampagne ganz am Anfang mal gemacht hatten. Also wir haben dann Fashion-Stores rausgesucht und die angeschrieben. Das war, glaube ich, einmalig, dass wir das gemacht haben, ganz am Anfang, und einfach um zu testen, wie so die Resonanz ist. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also waren die Leute auch direkt gesprächsbereit und haben gesagt, hey, das brauchen wir, so eine Lösung. Aber wir haben dann das gar nicht mehr gemacht, sondern alles eigentlich inbound aktuell.
Cool. Ah ja. Sehr interessant. Also, ne, ich finde es auf jeden Fall super spannend. Und dann hast du parallel dazu, das musst du mir jetzt noch erzählen, das Career Trainer AI gestartet. KI, Rollenspiele für Führungskräfte, Vertrieb und HR-Teams ist so der Claim auf der Webseite. Hast du das schon als Idee gehabt, während du selber Führungskraft warst und du Mitarbeitende hattest? War das eine Idee, die aus dem Freundeskreis kam, so aus dem, das ist ja typischerweise, hätte ich jetzt gedacht, dass sowas aus dem, dass ein Konzernarbeiter die Idee hat, weil der ja viel mit solchen Themen zu tun hat. In kleineren Firmen ist es ja selten ein Problem, dachte ich zumindest. Und jetzt seid ihr ja gerade 3 Gründer, dann werdet ihr ja kein Führungskräftetraining machen. Und wie bist du darauf gekommen, in dem Bereich was zu machen?
Also es ist tatsächlich so ein bisschen aus meiner eigenen Vergangenheit entstanden, weil ich hatte ich habe bei uns so damals das Content-Team geleitet und das waren halt dann irgendwie so 10, 15 Leute, je nachdem. Und es waren halt sehr junge Leute, die dann gerade irgendwie von der Uni kamen und dann irgendwie ihr erster Job dann bei uns war im Marketing. Und dann hast du halt sämtliche Themen auf dem Schreibtisch. Keine Ahnung, es gab Leute, die irgendwie noch nie einen Computer hatten. Also es kam alles schon vor. Es gab Leute, die viele Selbstzweifel dann auch haben, die dann natürlich in so einem Startup, in so einer Startup-Umgebung, da ist es jetzt nicht so, dass wir immer gesagt haben, hey, das sind deine Aufgaben und die bleiben so für 5 Jahre, sondern es hat sich regelmäßig geändert und dann war das schon sehr viel Betreuung und sehr viel so Coaching, Feedback geben, und das ist mir damals auch sehr schwer gefallen. Und habe ich so ein bisschen, wie ich genau auf die Idee gekommen bin, weiß ich gar nicht. Also wir haben so mit Chatbots und so experimentiert, eher so geschrieben halt irgendwie über Telegram und so. Und dann habe ich quasi irgendwann halt diese Idee gehabt und habe die dann gebaut. Also ich muss dazu sagen, bei Career Trainer ist der Markus mein Mitgründer, der baut das ganze technische Produkt. Ich habe mittlerweile mit dem Produkt nichts mehr zu tun. Ich sage nur ungefähr, was ich mir vorstelle. Und der baut es dann, ich habe ihm das quasi gegeben als Vision. Und dann, wir haben da auch gar nicht irgendwie recherchiert, gibt es da wirklich einen Bedarf dafür. Wir haben es einfach mal auf die Webseite auch wieder gepackt, geschaut, was so passiert. Die erste Version war komplettes Vibe-Coding, also war wirklich Kraut und Rüben in der Codebase. Aber es hat irgendwie so funktioniert, so mehr oder weniger. Manchmal sind die Gespräche dann auch abgebrochen, aber es hat funktioniert. Und parallel dazu habe ich dann gesehen, okay, es gibt in den USA 1-2 Player, die jetzt so Funding dafür bekommen haben, also zum Beispiel Yodlee AI, die haben, glaube ich, 30 Millionen oder so eingesammelt letztes Jahr für AI-Roleplays. Und dann hatte ein bekannter SEO hatte noch dazu einen Artikel geschrieben, der Glenn Elsop, der jetzt bei Ahrefs ist, der hatte auch geschrieben, so, er beobachtet diesen Sektor, er findet sehr spannend, was da gerade passiert. Dann hat er auch noch ein Startup genannt, was auch 10 Millionen oder so eingesammelt hat. Und dachte ich mir, okay, scheint zu funktionieren. Die Webseite aufgesetzt und dann kamen tatsächlich relativ schnell große Firmen aus Deutschland auf uns zu. Also wir haben es nur auf Deutsch gemacht am Anfang. Und dann habe ich halt plötzlich in Sales Calls mit irgendwelchen wirklich großen Firmen, die jeder kennt, gesessen und habe denen dann halt unser Produkt gezeigt, was halt noch überhaupt nicht gut genug war für deren Anwendungsfälle. Dementsprechend war das dann eher so ein bisschen, okay, ich höre mir einfach mal an, was die sagen, was die sich so vorstellen. Und dann haben wir irgendwann einen Relaunch gemacht, weil wir halt gesagt haben, okay, also das funktioniert, das wird irgendwann funktionieren, diese Rollenspiele. und haben dann eine neue Version gebaut, die auch wirklich technisch, sage ich mal, besser war, besser strukturiert, bessere Infrastruktur. Und ja, so richtig los geht es eigentlich jetzt aktuell erst. Also wir haben einzelne Nutzer auf der Plattform, die sich halt einfach einen Account machen, die dann das privat nutzen. Wir haben auch einzelne Nutzer, die das dann in die Firma bringen. Also die loggen sich privat ein, testen das und sagen dann in der Firma, hey, ich habe das und das ausprobiert, das ist cool. Und wir merken halt aktuell, dass der Bedarf immer größer wird und dass das auch anscheinend, ich bin nie dabei, aber ich kriege es immer gesagt, dass es anscheinend auch wirklich ein Thema ist, so jetzt auf irgendwelchen Messen, zum Beispiel in der Pharmabranche habe ich jetzt ein Gespräch gehabt letzte Woche, dass das irgendwie auch jeder Kunde will das irgendwie haben oder sagt, können wir das mal ausprobieren, so diese Rollenspiele. Also anscheinend ist es ein Riesenthema. Ich kriege es immer nur dann in den Sales Calls halt mit. Und ja, jetzt sind wir da auch so ein bisschen am Schauen. Wir haben jetzt die erste größere Partnerschaft eingetütet mit als White Label Partner. Also wir bieten quasi dann diese Technologie an. Das sind dann so Beratungsunternehmen, Organisationsentwicklung, die machen zum Beispiel Führungskräfteseminare für große Unternehmen und die haben halt wirklich dann, da reden wir dann irgendwie über 1000 Führungskräfte oder noch mehr, die dann halt irgendwie bei denen halt immer wieder ins Coaching kommen und dann ist es natürlich sehr limitiert, weil du kannst halt nicht irgendwie, kannst halt nur immer eine bestimmte Menge an Leuten coachen. Und diese Unternehmen, die haben natürlich einerseits so ein bisschen Innovationsdruck, also die müssen ihren Kunden halt auch irgendwie mal neue Technologien zeigen. Die wollen als moderner Partner wahrgenommen werden, der sich auch mit KI auseinandersetzt, der sich auskennt. Die versuchen dann oft selber was zu bauen und merken dann aber, dass es limitiert ist. Und dann kommen sie halt zu uns und fragen dann an und dann entsteht das Gespräch.
Ah, damit ich es mal komplett verstehe, auch ist, was der Unterschied ist zu einem normalen Gespräch, was ich mit ChatGPT, Claude und Co. führen kann. Also ich mache einen Videocall mit einem Avatar und dann habe ich gleich die Problemstellung wie in einem echten Gespräch. Ist es das KI-Rollenspiel oder ist es rein chatbasiert oder situativ dann über eine Präsentation oder sowas?
Es ist audiobasiert bei uns. Also wir haben wir haben bewusst Video rausgelassen. Es gibt ein, zwei Anbieter auch in Deutschland, die Video anbieten. Persönlich sage ich halt immer wieder, ich bin von Video noch nicht überzeugt. Ich sehe ja auch bei RawShot, was ist möglich mit Video. Wir haben jetzt auch gerade ein Update gemacht zu, oder es ist jetzt in Entwicklung, das wird noch ein bisschen dauern, wo du auch Videos für Schmuckstücke und so generierst, wo dann der Ring irgendwie animiert an der Hand ist. Okay. Ich weiß halt, wie schwierig das ist und deswegen habe ich halt gesagt, das macht keinen Sinn, da irgendwie das in Gesprächen zu machen und dann das auszuwerten, weil das führt zu schlechten Ergebnissen. Deswegen haben wir halt Audio only und der Unterschied ist in vielerlei Hinsicht, ein Beispiel ist, dass bei uns, du hast eine KI oder ein KI-System, was das Gespräch macht. Dieses KI-System führt halt den ganzen Prompt und so weiter. Der sagt halt dem LLM, was er für eine Rolle spielt, in welcher Situation sich der Charakter gerade befindet, wer er ist als Mensch, was er für Bedürfnisse hat, für intrinsische Wünsche, für Ängste vielleicht auch. Und dann gibt es ein zweites LLM, was dann am Ende das Gespräch auswertet. Also das führt halt dazu, dass du getrennte Systeme hast und das LLM, was bewertet, weiß halt nicht, was der Charakter eigentlich will oder was jetzt irgendwie dieses Gespräch angeht und du hast halt für jedes Rollenspiel hast du Ziele, die halt vorher gestellt werden und dann werten wir am Ende aus, wie gut wurden diese Ziele erfüllt und auch noch so Standardfaktoren, also wie gut war deine Kommunikation, wie gut hast du zugehört, wenn die Person was gesagt hat. Und das bekommt man halt so mit einem selbstgebauten Produkt eher schwieriger hin.
Ja, und man kann es kostenlos ausprobieren, habe ich gesehen. Da gibt es jetzt im Vergleich zu RawShot, gibt es den Free-Account, mit dem kann man 3 Gespräche mal einfach ausprobieren, um das Produkt mal kennenzulernen. Und da gibt es einen 14,99, 29,99 und 59,99 Plan. Wie ist da die Abo-Verteilung? Was ist da das beliebteste aktuell?
Ja, also wir haben Leute, die holen sich direkt den Unlimited-Tarif und die sind wirklich Hardcore-User. Da muss ich aber dazu sagen, das ist eher jetzt im Bereich Sales, wo wir das, also Sales haben wir jetzt seit ein paar Wochen live.
Sales da haben wir diese, dann, so dass genau, Menschen, okay, so Cold Calls und solche Sachen probieren.
Ja, genau, kannst dann Cold Calls trainieren. Da gibt es so diese Power-User und ansonsten haben wir eher so Pro-User. ich bin mir bei dem Pricing aber da noch nicht so wirklich sicher, ob das so bleibt. Bei dem White Label haben wir jetzt ein komplett anderes Pricing. Also da machen wir, da können die White Label Partner Gespräche bei uns einkaufen. Das wird dann nach Gespräch abgerechnet. Also der verkauft dann quasi seinem Kunden ein Kontingent von 50 Gesprächen und kauft bei uns diese 50 Gespräche ein. Das hat sich erwiesen, dass das da sinnvoll ist. Generell so ein Abo-Modell ist im Bereich Führungskräfte relativ schwierig, weil du halt, das ist eher so situativ dann, dass du halt sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie gerade eine schwierige Phase und dann nutze ich das. Aber wir haben natürlich so ein bisschen die Challenge, wir können jetzt halt einfach Gespräche für den Endnutzer anbieten, weil wir haben ja auch die ganze Infrastruktur und unser Ziel ist es eigentlich auch langfristig so in Richtung Skill-Entwicklung zu gehen, also dass man den Nutzer auch über Zeit begleitet und halt, dass er über Zeit halt besser wird und sowas bildet man halt über ein Abo-Modell eigentlich ab. Aber ob das so für immer bleibt, das Pricing, das weiß ich noch nicht. Das ist eher noch so ein bisschen austesten aktuell.
Okay, verstehe. Ja, also wie hat sich jetzt das Marketing da unterschieden im Vergleich zu RawShot? Also hast du da das gleiche Playbook angewandt oder ein anderes? Ist es, wo kamen da die ersten Kunden her? Du hast jetzt auch Messen berichtet, ihr habt einen White-Label-Partner gefunden. Hast du da irgendwas anders gemacht?
Nee, das ist auch eins zu eins das gleiche Playbook, also alles inbound. Auch bei Career Trainer vermute ich auch, dass viele über Branchenpages reinkommen. Also wir haben zum Beispiel so Führungskräftetraining in der IT-Branche, Führungskräftetraining in der Pharma-Branche. Das ist ein sehr starkes Ding. Da ist es halt auch oft so, dass es kein Suchvolumen gibt oder wenig Suchvolumen, also jetzt im klassischen SEO. Das ist dann aber auch für mich eher sowas, wo ich sage, ich optimiere ganz gezielt für LLMs, weil wenn jemand aus der Pharmabranche kommt und dann irgendwie Führungskräftetraining sucht, dann ist ja bei ChatGPT so oft schon so, dass das im Kontext halt reingeladen wird, so hey, du bist bei der und der Firma, die ist in der Pharmabranche und dann wird halt Career Trainer als Quelle oder als Lösung eigentlich ausgespielt. Also es ist zumindest das, was ich so aus den Sales Calls raushöre, dass die Leute immer mit einem Branchenbezug auf uns kommen. Und das haben wir jetzt auch stärker ausgebaut und haben es jetzt auf Deutsch und Englisch, auch Englisch, weil natürlich dort das Suchvolumen größer ist. Also dort suchen einfach schon mehr Leute nach diesen Themen. Mhm. Haben jetzt auch die Woche den ersten englischen Demo-Call und das funktioniert eigentlich genauso wie bei RawShot auch. Also auch gar okay. Kein Outbound oder so.
Was mich überrascht, also du hast das Wort Affiliate-Marketing ist bei den beiden Produkten jetzt noch nicht gefallen. Ich sehe es, ich mache ja selber Content, schreibe Newsletter, mache hier den Podcast und so. Und es gibt auch immer wieder SaaS-Anbieter, die dann zu Gast sind und die haben ein Affiliate-Modell. Einfach, was weiß ich, gibt es dann eine Lifetime-Commission oder es gibt irgendeine andere Art der Commission für eine Anmeldung oder solche Sachen. Ist das was, woran du nicht mehr glaubst oder gibt es das und wir haben jetzt einfach noch nicht drüber gesprochen?
Also bei RawShot ist es in Planung, aber wir haben halt, wie gesagt, also wir haben gar keine Zeit mehr in Marketing investiert, sondern mehr oder weniger all-in aufs Produkt und ich bin halt bei RawShot fürs Frontend verantwortlich. Das heißt, ich habe da halt viel zu tun, dass einfach die UX halt gut ist und da bleibt halt wenig Zeit für das alles andere. Außerdem haben wir halt gesagt, wir wollen das Produkt wirklich erst so gut und bulletproof machen, dass das Marketing halt dann auch funktioniert. Aber das ist, bei RawShot ist es schon geplant, dass wir das dann auch bauen. Bei Career Trainer gehen wir halt mehr über diese White Label Partner. Die sind ja quasi dann auch eine Art von Multiplikator. Da haben wir zum Beispiel auch Anfragen schon aus dem Bildungsbereich jetzt öfters gehabt, dass halt so zum Beispiel die IHK oder so, die hat da auch relativ früh angefragt, die das dann für ihre Seminare halt einsetzen wollen. Und ich glaube, dass da über Zeit genug Word of Mouth auch entsteht, dass dann die Firmen auch auf uns aufmerksam werden. Insofern glaube ich, dass das ausreicht. Plus wir sind bei Career Trainer nochmal ein kleineres Team. Also wir müssen schon sehr gut auch priorisieren, was wir halt umsetzen und was wir sein lassen. Und dann entscheide ich mich halt oft dafür, dass wir irgendwas sein lassen.
Du musst ja immer gucken, was du mit deiner Zeit machst, okay? Ja, es interessiert mich einfach. Also bin gespannt, wenn es dann kommt, ob es dann funktioniert. Also ich habe auch jetzt hier ein paar Gäste gehabt, dann auch aus Österreich hier. Weiß nicht, ob du Appointment kennst hier, ob du die Folge gehört hast. Die haben
70%
über Weiterempfehlungen gehabt, fand ich zum Beispiel total krass. Einfach, also dass Bestandskunden die Software weiterempfehlen. Jetzt nicht nur rein Affiliate-Marketer das dann nutzen oder Content-Menschen, sondern dass dann wirklich die Bestandskunden hergehen. und das Produkt dann auch Mitbewerber oder befreundeten Physiotherapeuten empfehlen, der dann auch die Software anfängt zu nutzen. Ist immer wieder überraschend, was man da für Stories hört, auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube halt gerade in diesem AI-Bereich auch jetzt so das Thema, wie ich für mich halt so ein bisschen diese Krise überwunden habe, dass ich irgendwie dann sage, okay, AI ersetzt uns alle und Software wird obsolet oder so. Ich glaube, du hast halt sehr gut diese Analogie, so jeder kann irgendwie kochen, aber du kannst halt Pasta-Gericht, du kannst halt lecker machen oder halt auf Weltklasse-Niveau machen. Und wir versuchen halt schon, die Software so gut zu machen, dass wir uns auch von diesem AI-Slop, der halt in vielen Stellen noch existiert, dass man sich da halt absetzt und investieren halt eher die Zeit da rein, also mehr Produkt tatsächlich, weil Marketing ist dann bis zu einem gewissen Punkt natürlich sehr einfach umzusetzen. Also wenn das Produkt stimmt und wir unser SEO-Playbook anwenden, dann bin ich mir halt sicher, dass wir das hochfahren können sehr schnell. Deswegen macht es halt mehr Sinn, in ein Produkt eigentlich zu investieren.
Ja. Okay, super spannend. Also ich finde, du hast so viele Sachen drin. Jetzt hast du ja zwei Hüte auf. Jetzt, ich glaube, ich habe auch in dem einen Podcast oder das YouTube-Video, was du mir geschickt hast zum Vorgespräch, hast du so ein bisschen gesagt, dass du eigentlich ganz froh bist, dass du keine Mitarbeitenden mehr hast oder so. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Jetzt bist du ja, hast du den Einzelunternehmerhut auf sozusagen. Bei Career Trainer habe ich zumindest gesehen, da stehst du selber als Einzelunternehmen in Österreich
ja, noch,
dann im
Impressum. Ja.
Noch, okay. Ja. Ah, das sei da auch dran, okay. Und dann hast du dein Global Commerce, wo ihr weiterhin zu dritt seid. Wie willst du in Zukunft Richtung Solopreneurship gehen? Hast du, glaube ich, auch erwähnt gehabt. Habe ich auch viele Gäste gehabt. Ist das was du mittel- bis langfristig machen willst, weil du nur noch für dich selber verantwortlich bist? Oder was ist so deine Motivation dahinter?
Ja, also das Solopreneurship, das war tatsächlich vor einem Jahr meine Motivation, wo ich dann halt gemerkt habe, okay, ich will jetzt erstmal, weil ich habe halt, also ich habe immer eigentlich mit Leuten zusammengearbeitet, sei es jetzt irgendwie auf Gesellschafter-Ebene oder halt irgendwie auch bei Beratungsprojekten, was ich auch ab und zu noch mache, habe ich auch oft mit Leuten zusammengearbeitet, auch Beratung irgendwie im Zweierteam gemacht oder so. Und dann war halt letztes Jahr mein Wunsch, ich will irgendwie wieder mehr unabhängig sein, weil also klar, es bringt halt Vorteile, wenn du Mitgründer hast, weil halt die Last so ein bisschen verteilt wird. Und bei dem Affiliate-Business, das wäre zum Beispiel was gewesen, was ich allein überhaupt nicht hinbekomme, weil es einfach so komplex war. Wir haben dann auch, also wir haben noch einen Buchhalter bei uns, der quasi auch so im Backoffice das komplette Thema halt immer geregelt hat. Und dann habe ich halt letztes Jahr eher so ein bisschen versucht, auf Solopreneurschiene zu gehen. Hab dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass das mir eigentlich auch überhaupt nicht liegt. Also wenn ich halt alleine vor mich rumwerkel, das macht mir auch keinen Spaß. Deswegen habe ich dann bei Career Trainer auch den Markus halt reingeholt. Und bei Rawshot bin ich jetzt auch sehr froh, dass wir das wieder zu dritt machen, weil du halt einfach, also wir haben halt im Dreierteam sehr unterschiedliche Denkweisen. Der Alex ist halt sehr, also der macht halt so diese ganze Prompt-Strecken, die er halt baut und überlegt sich halt so diese ganzen Systematiken. Dann hast du Flo, der halt eher so der Techie ist und der ist sehr, also der denkt halt schon 5 Schritte weiter und weiß ungefähr, was passiert irgendwo, wenn ich das und das mache. Was könnte schiefgehen, was sind so die Limitierungen, auch wenn es jetzt so Infrastrukturthemen geht, so wie schaffe ich es jetzt irgendwie, zum Beispiel die Bilder, die halt rauskommen in 4K-Auflösung, die haben dann irgendwie so bis zu 10, 15 MB. Wie geht man damit um? Wo speichert man die? Wie kriegt man das halt hin? So, das sind Themen, da bin ich jetzt nicht so, wäre ich jetzt nicht so drin oder würde das nicht so beachten. Insofern bin ich eher wieder auf die Richtung gegangen, dass ich mir halt Leute suche, mit denen ich was zusammen mache. Aber trotzdem, wir versuchen sehr stark so dieses AI-First-Thema anzugehen. Also, dass wir halt versuchen, Prozesse so aufzusetzen, dass AI einfach einen Großteil der Arbeit macht. Gerade jetzt so, wenn ich eine Landingpage baue, dann haben wir halt unseren Landingpage-Builder, den wir selber gebaut haben. Der baut dann diese Landingpage und ich muss jetzt nicht mehr, brauche jetzt nicht mehr jemanden unbedingt im Marketing, der das online stellt. Oder wir haben jetzt, letzte Woche habe ich so eine Art GitHub-Integration gebaut. Wenn du jetzt irgendwie ein neues Release hast bei Rawshot, dann wird automatisch aus dem Branch sozusagen, wird dann ein Release-Note gebaut. In diesem Release-Note stehen halt die Änderungen drin. Das geht an die Webseite und die Webseite stellt es dann da als, was hat sich jetzt geändert, so als Changelog. Und das ist halt so ein bisschen unser Denken, wo wir halt versuchen, cool, viel automatisiert zu bauen, weil wir wollen halt schon nicht mehr so schnell wie früher irgendwie Mitarbeiter einstellen, sondern möglichst lange klein bleiben. Aber ich glaube, gerade bei Rorschach haben wir doch im Backend, werden wir dieses Jahr wahrscheinlich auf jeden Fall Verstärkung brauchen, weil das ist ein ganz klarer Engpass. Du hast halt neue Features bauen, Bugfixes machen, selbst mit Vibe-Coding oder AI-Assisted-Coding ist das unmöglich, das hinzubekommen. Also da werden wir schon Verstärkung brauchen. Bei Career Trainer mal schauen, aktuell ist es auch noch ganz gut handelbar, aber ja, ich denke, da werden wir dann auch vielleicht irgendwie mal, ja, irgendeine Verstärkung brauchen wir da auch irgendwann, glaube ich.
Du hast vorhin, glaube ich, kurz erzählt, ich bin nicht drauf eingegangen, ich hatte ein Übernahmeangebot mal auf die Global Commerce bekommen. War das schon ein höheres Angebot gewesen und warum habt ihr es dann am Ende abgelehnt und bereust es heute?
Ja, das war schon relativ hoch. Ich persönlich habe aber nie jetzt irgendwie da jetzt einen Anreiz gehabt, das zu verkaufen, weil ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich danach mache. Also ich bin auch heute sehr, ich habe auch das Interview von dem Johannes hier von ChatArmin gehört und das fand ich sehr, kann ich mich sehr gut mit identifizieren, weil was machst du dann, wenn, also Arbeit ist halt schon so eine große Passion auch von mir und ich arbeite halt gerne an den Produkten. Und es war auch damals so bei dem Affiliate-Business, obwohl es jetzt kein Produkt war, was jetzt besonders qualitativ gewesen wäre oder so. Das ist einfach, glaube ich, das falsche Modell, wo man jetzt nicht so wirklich Wert auf Qualität legen kann. Aber jetzt bei den Produkten ist es halt schon so, dass man sehr viel in Qualität investieren kann. Und das Angebot war schon sehr gut, glaube ich. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht mehr, wie hoch es genau war, aber ich hatte auch damals zum Beispiel jetzt keine Holding-Struktur oder so. Das heißt, ich hatte auch sehr viel Steuern da wieder drauf bezahlt dann. Plus du hast dann 3 Jahre Login-Zeit bei dem PI, wo du dann quasi noch mitarbeiten musst. Wir haben Freunde gehabt, mit denen wir sehr stark zusammengearbeitet haben. Die haben das Angebot angenommen. Für die war es schon sehr lukrativ. Und die machen jetzt heute auch was komplett anderes. Aber also bereuen tue ich es jetzt nicht. Klar, es wäre natürlich finanziell schon ganz cool gewesen, aber ja, also wir haben halt, die Firma damals war halt schon auch sehr stark gewinnoptimiert. Also wir haben dann natürlich die Gewinne halt angesammelt in der Firma und dann ausgeschüttet, sodass wir jetzt als Gründer, sage ich mal, jetzt nicht mehr finanziell unbedingt so krasse Pain irgendwie haben, dass jetzt unbedingt jeden Monat Geld reinkommen muss, sondern es ist schon eher entspannter jetzt. Also entspannt ist relativ, aber die komfortable Lage ist da und das ist mir das Wichtigste jetzt auch mit Family und so. Ich kann mich halt beruflich ein bisschen austoben, kann auch mal jetzt irgendwie wie letztes Jahr, wo es halt finanziell, wo halt weniger reinkam, einfach weil ich viele Sachen ausprobiert habe. Und ich glaube, das ist schon eine sehr privilegierte Situation und das ist mir die Hauptsache, ja.
Validierst du jetzt heute die Produkte anders, wie jetzt aus dem Meeting-Fehlschuss, sage ich jetzt mal? Also, Also hast du ja sicherlich auch, haben wir jetzt ja ein bisschen drüber gesprochen gehabt, sind ja auch ein paar wichtige Learnings daraus entstanden, dass man nicht ein Jahr lang was entwickelt, was am Ende keiner nutzt oder nicht mal einer bezahlt.
Ja, also wie gesagt, wir machen immer Outreach am Anfang, wenn wir sowas testen. Jetzt auch bei Rorschach haben wir das auch getan und dann haben wir halt direkt gemerkt, okay, da antworten dir Leute und das ist immer schon ein gutes Zeichen, wenn man E-Mails rausschickt und die antworten drauf und schreiben nicht zurück, ey, verpiss dich, ist schlecht das Angebot oder antworten gar nicht. und das war halt der Fall und das war für uns dann ein Zeichen, dass der Markt auf jeden Fall da ist. Und bei Career Trainer war für mich das Zeichen, okay, da fragen Leute bei uns an, die sehr große Firmen sind, die potenziell Zehntausende von Leuten haben, die da reinpassen würden. Da ist es halt so, dass das Thema doch eher ein bisschen neu ist, weswegen wir dann auch natürlich Probleme hatten, das in die Unternehmen reinzubringen. Und da habe ich halt dann, wie gesagt, diese White-Label-Strategie mehr oder weniger durch eine passive Anfrage, die halt reinkam. Und die nutzen wir jetzt halt auch, die White-Label-Partner, um das in die Unternehmen halt reinzubringen, um so ein bisschen Education zu machen. Und das, ja, funktioniert ganz gut.
Hast du, also viele Bootstrapper haben so als Vorbild den Peter Levels, habe ich jetzt auch in dem Podcast gehört, das du mir vorher geschickt hast. Viele vergessen bei ihm, glaube ich, dass er hat über 100 Sachen schon probiert und er hat jetzt aktuell 4, 5 Dinge, die super erfolgreich sind, aber auch 100 Stück, die er wieder gelöscht, heruntergefahren. Früher hat er sie alle in seinem Twitter-Profil gehabt, es ist mittlerweile verschwunden, ich habe irgendwo noch einen Screenshot davon. Da hat er auch so eine Liste irgendwo gepflegt. Wie viele Ideen haben bei dir noch nicht funktioniert, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Gab es da viele oder war jetzt das Meeting-Thema das einzige?
Ja, es gab schon einige. Ich muss sagen, eigentlich habe ich auch noch so eine Passion tatsächlich für Beratungen und ich berate schon immer Firmen, so im Bereich SEO oder Marketing. Aber das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich mir sehr schwer tue, obwohl ich es eigentlich gern machen würde. Das funktioniert immer nur so halb. Also keine Ahnung, es ist dann so, dass dann Leute schon auch anfragen bei mir und dann macht man irgendwie mal so einen SEO. Aber ich bin dann auch jemand, der halt, ich sehe mich jetzt zum Beispiel gar nicht als SEO. Das heißt, ich gehe auch mit ganz anderen Augen in das Unternehmen rein und versuche dann auch schon von Anfang an sehr strategisch zu denken und auch über SEO hinaus. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute dann damit gar nicht klarkommen, weil die erwarten sich dann, okay, da habe ich jetzt einen SEO-Freelancer, der sagt mir jetzt, welche Keywords ich targetieren soll. Und ich stelle dann aber vielleicht auch andere Fragen und sage, okay, vielleicht macht es Sinn, dass wir eher so und so eine Strategie fahren oder das und das. Und dann kommen die Leute nicht in die Umsetzung und dann verläuft sich das irgendwie im Sand. Das war so meine Erfahrung letztes Jahr, wo ich viel Beratung gemacht habe. Dann hast du halt irgendwie mal einen Auftrag für 3.000, 4.000 Euro, wo du dann eine Strategie entwickelst und das funktioniert dann alles. Und dann irgendwann hat der Geschäftsführer oder der Marketingmanager wieder andere Prioritäten und dann verläuft sich das im Sand. Und deswegen so Beratung ist sowas, was bei mir immer so nur so halb funktioniert irgendwie. Ich würde es auch gerne noch weiter ausbauen, weil mir gibt es natürlich auch was, wenn ich halt in andere Firmen reinschauen kann und halt sehe, okay, was haben die so für Themen, was läuft bei denen so, was funktioniert bei denen. Das gibt mir schon auch Input, aber ich schaffe es irgendwie nie so wirklich. Und sonst, also ich habe viel probiert, aber jetzt die Sachen, die ich wirklich ernst genommen habe, bis auf Zipdo, die haben eigentlich immer alle funktioniert. Ja.
Cool. Was motiviert dich generell am Unternehmertum? Also könntest du dir auch vorstellen, mal wieder irgendwo als Angestellter zu arbeiten? Ich vermute eher nicht, aber was ist so das, was dich am Unternehmertum reizt und motiviert?
Also früher war es ganz klar so die örtliche Freiheit, weil ich dann auch viel so als digitaler Nomade unterwegs war in Thailand und in Südafrika und so. Das war halt, weil ich halt damals überhaupt nicht klar kam mit diesem in der Schule schon und dann vor allem im Studium, dass sich jeder immer in dieses Angestelltensein drücken will. Ja, dass dann irgendwie der Professor sagt so, du bist jetzt der Lebensmitteltechniker und das ist deine Aufgabe und sonst nichts. Und
nein.
Genau. Das war halt eher so eine Weg-von-Motivation. Dann bin ich auch viel zum Beispiel von Kaiserslautern nach Mannheim gependelt für die Bachelorarbeit jeden Tag. Dann stand ich immer eine Stunde im Stau, weil halt irgendein Unfall war oder sowas. Das war dann diese krasse Weg-von-Motivation. Die war dann so bis, ja, eigentlich bis Mitte, Ende 20. Und mittlerweile ist es eher so, dass ich mir den Tag selber einteilen kann. Und wenn meine Tochter halt um, keine Ahnung, 2:30 vom Kindergarten kommt, dass ich halt zu Hause bin, ihr kurz Hallo sagen kann. Eher so ein bisschen diese Einteilungen. Gerade wenn man jetzt irgendwie keine Großeltern in der Nähe hat mit Family, gerade am Anfang war halt irgendwie, dass die Kita dann oft zu war und dass dann irgendwie spontan irgendjemand auf sie aufpassen muss. Ja, und wenn du halt angestellt bist, ist es immer ein bisschen schwieriger. Aber also grundsätzlich kann ich mir schon mittlerweile wieder vorstellen, als Angestellter zu arbeiten. Ich habe es noch nie gemacht tatsächlich, war nie angestellt so richtig. Aber ich glaube, wenn das Setting passt, dann kann ich es mir schon vorstellen. Aber jetzt so im Konzern oder so, das kann ich, glaube ich, ausschließen, dass ich das machen werde.
Okay, verstehe. Ja, ist ja auch eine ehrliche Antwort auf jeden Fall. Finde es trotzdem interessant. Und das hat sich jetzt im Vergleich zu dem, wie du am Anfang warst, hat sich das Thema nicht für dich verändert. Du hast jetzt halt andere Prioritäten mit Familie und sesshaft werden, umziehen nach Österreich. Das haben wir jetzt ein bisschen ja gehört. Aber ja, so die Freiheit ist weiterhin da und die ist wichtig, dass du das machen kannst, wo du Bock drauf hast.
Ja, einfach so im Alltag halt. Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo anrufe und sage, ja, ich will meinen Reifen wechseln lassen und dann sagt er, ja, es geht nur noch Mittwoch um 14 Uhr, passt es für Sie? Dann sage ich halt, ja, passt, weil warum nicht? Und das ist halt so im Alltag eine krasse Erleichterung. Auf der anderen Seite, also Nachteile sind halt klar, dass man nie abschaltet und dann am Wochenende auch gedanklich immer bei der Arbeit ist. Das ist was mir sehr schlecht immer noch gelingt, dass du dann am Wochenende mal kompletter Tag offline bist. Also es ist schon deutlich besser als früher. Aber es ist immer noch so, dass man halt dann wenn man heimkommt, dann statt Netflix dann irgendwie halt sich hinsetzt und nochmal
das macht, ja.
Nachdenkt. Ja, ja. Aber das ist okay.
Hast du noch viele Ideen in der Schublade oder konzentrierst du dich jetzt erstmal auf die, die du jetzt gerade, haben wir jetzt ja auch ausführlich drüber gesprochen, das wird wahrscheinlich deinen Tag schon gut füllen aktuell?
Ja, also aktuell ist kompletter Fokus auf die Themen, die jetzt funktionieren und die jetzt weiter ausbauen. Ja, Ideen gibt es mehr als genug. Also wenn man mal diese Phase überwindet von, okay, AI ersetzt uns alle und wir sollten am besten jetzt irgendwie ins Handwerk gehen und dort irgendwie was machen. Wenn man das überwunden hat, dann sieht man schon auch wieder so ein bisschen die Chancen. Mhm. Und da habe ich schon genug Ideen aktuell, aber es ist am Ende halt krass ein Umsetzungsding. Und selbst, wie gesagt, mit Vibe-Coding und so, man kann jetzt natürlich schneller irgendwie mal einen Prozess anpassen in der App und so, da kann man sich ein bisschen mit Claude dann irgendwie so Inspiration holen lassen, ja, aber es ist halt doch schon sehr viel Arbeit immer noch, wirklich das dann zu perfektionieren oder halt gut zu machen und ja, da gibt es genug zu tun, glaube ich.
Apropos zu tun, was ich ja immer ganz gern frage ist, du hast ja wahrscheinlich am Anfang auch schon ordentlich Stunden unter der Woche und vor allem am Wochenende reingebuttert in euer Affiliate-Business und so. Das wird sich heute ja geändert haben. Jetzt mit Familie hast du heute eine normale 40-Stunden-Woche. Arbeitest du gern um 5 Uhr morgens, wenn noch niemand wach ist, bist du mehr so die Nachteule, arbeitest abends, kommst du in Summe überhaupt auf 40 Stunden, machst du mehr? Wie teilst du dir die Zeit ein? Ganz viele Fragen auf einmal, aber das ist, glaube ich, auch immer interessant für die Menschen da draußen, wie das für dich funktioniert.
Also über 40 Stunden bin ich auf jeden Fall nach wie vor. Ich glaube, ich bin selten drunter. Also Zeiteinteilung ist so, dass ich schon mittlerweile sehr früh aufstehe. Also es ist auch lustig, weil ich früher in der Schule und so war ich halt, hatte ich kaum Motivation, irgendwie aufzustehen und bin kaum aus dem Bett rausgekommen. Und das hat sich dann aber komplett geändert. Und jetzt mittlerweile stehe ich auch teilweise schon so um 5 auf tatsächlich. Gehe dann aber abends sehr
früh. Sozusagen, ja. Oder was?
Ja,
da gibt's ein cooles Video, habe ich das verlinke ich vom Casey Neistat, das habe ich glaube ein, zwei Mal schon erwähnt hier im Podcast. Why Navy Seals Get Up at 5 a.m. Und da zeigt er so ein bisschen, warum er auch aufsteht, weil halt niemand da ist, der was von ihm will, keine E-Mails, keine Anrufe und du kannst halt mal wirklich 2 Stunden konzentriert arbeiten, ohne dass dich jemand unterbricht. Ist das das?
Ja, also das mache ich schon, weil morgens kriege ich schon dann so die ersten ein, zwei Sachen kriege ich ganz gut hin morgens, bevor die Family dann aufwacht. Und dann, ja, ist halt so Kindergarten bringt Zeit irgendwie zwischen 8 und 9, da läuft dann meistens eher nichts. Und dann geht's für mich halt los. Und ich mache ab und zu mache ich mittags eine längere Mittagspause, wo ich dann vielleicht ins Fitnessstudio oder so gehe. Einfach weil es dann einfach mental irgendwie, dann man braucht dann eine Pause. Und dann arbeite ich bis so 18 Uhr meistens noch weiter. Und dann ist wieder Family-Zeit. Wenn schönes Wetter ist, dann mache ich auch früher Schluss und mache dann halt abends mehr. Das kann ich mir eigentlich ganz gut einteilen. Normalerweise habe ich auch relativ wenig Meetings, außer jetzt dann, wenn ich jetzt für Career Trainer zum Beispiel mache ich die Sales Calls aktuell halt selbst und dann habe ich jetzt mal letzte Woche zum Beispiel dann irgendwie mehr Meetings mal gehabt. Aber dann ist es auch okay, das läuft dann alles über meinen Kalender, dann können sich die Leute halt einen Slot halt raussuchen, der halt frei ist und das passt dann auch so, aber also über 40 Stunden Arbeit eigentlich immer, außer ich bin im Urlaub. Das habe ich mittlerweile tatsächlich auch ganz gut hinbekommen, wenn ich Urlaub mache, dass ich dann teilweise auch gar nichts arbeite.
Abschalten kannst.
Ja.
Ja, das glaube ich auch super wichtig, einfach, dass man mal runterkommt. Aber du hast ja jetzt früher den Luxus des komplett passiven Einkommens gehabt, oder zumindest sagt man das ja immer wieder, aber es ist ja auch eine Menge Arbeit, so Content-Seiten zu aktualisieren und zu erstellen und zu schauen, dass die aktuell sind und neue zu schaffen. Von daher ist es natürlich ein bisschen provokant von mir. Also und jetzt arbeitest du an einem SaaS-Business, das ist ja auch wieder so ein bisschen entkoppelt, Zeit von Geld, aber du musst natürlich trotzdem gucken, immer weiterentwickeln, immer reinhauen, weil sonst kommt der Nächste, der zieht an dir vorbei. Und das geht, glaube ich, heute noch viel schneller durch KI und Co., wie es früher halt der Fall war.
Ja, absolut. Also es war auch damals schon bei dem Affiliate-Business so, dass wir uns nie ausgeruht haben. Hätte man vielleicht können mal machen an der einen oder anderen Stelle. Es wäre auch vielleicht auch ganz schlau gewesen, so ein bisschen zu schauen, in welche Richtung geht es jetzt weiter. Irgendwie so ein bisschen mehr strategisch noch überlegen. Aber also passives Einkommen gerade wenn du eine Payroll dann hast mit Mitarbeitern und so, da ruht man sich dann nicht aus. Also das halte ich für ein Gerücht.
Was hast du noch für Ziele für dieses Jahr? Also mit beiden Produkten einfach weiter wachsen und die erfolgreich am Markt platzieren? Oder reicht es schon als weiches Ziel? Oder habt ihr euch dann auch irgendwelche Kunden- und Umsatzziele gesetzt in beiden Produkten?
Nee, also Ziele haben wir gar keine so wirklich aktuell, sondern einfach das Produkt besser machen. Bei RawShot ist die Roadmap ziemlich klar, weil wir jetzt genug Feedback gesammelt haben und jetzt gerade halt die neuen Sachen einbauen. Ich denke, das wird jetzt vielleicht so bis, keine Ahnung, Ende April noch dauern, bis alles live ist und dann halt nochmal Marketing hochfahren. Und dann, glaube ich, sind wir da schon ganz gut aufgestellt. Und bei Career Trainer, das White-Label-Thema halt weiter voranbringen, auch natürlich mit unserem White-Label-Partner oder den Partnern dann vielleicht auch nochmal so ein, zwei gemeinsame Produkte auf den Markt bringen, die so auch ein bisschen, wo man versucht, KI-Rollenspiele, so AI-Coaching mit traditionellem Coaching stärker zu verbinden, dass man da nochmal ein Produkt rausbringt. Das wäre noch ein Ziel für dieses Jahr. Und sonst bei Career Trainer haben wir gerade eher auch so ein bisschen eine Cooldown-Phase, wo es jetzt keine neuen Features erstmal gibt, sondern das Bestehende nochmal optimieren, verbessern, eher so Details beheben oder verbessern, weil wir jetzt schon eine Menge Feedback natürlich bekommen haben und dann mal schauen, in welche Richtung das dann geht. Zum Beispiel ein Thema, wo das auch noch sehr spannend ist, ist so Customer Support oder Kundengespräche. Also wenn du quasi wenn du als Bankberater irgendwie ein Kundengespräch hast, das ist ja dann auch eine Art, ja, so Vertriebsgespräch, Kundengespräch, das ist jetzt was, wo auch sehr viel Interesse schon da war. Kann man mit dem Produkt schon ganz gut umsetzen, aber gibt's auch noch Sachen, wo man dann verbessern kann. Visionen habe ich da auch mehr als genug. Auch, dass man zum Beispiel irgendwie so eine Art Buyer-Persona generiert, die wirklich aus deinen E-Mail-Verläufen und aus dem CRM und so generiert wird, der dann wirklich auch Einwände hat, die er in Realität auch so bringt. Ja. Also cool. Da gibt es schon auch viel zu tun. Ja.
Potenzial. Ja, verstehe. Ja, ist super spannend. Also ist eine illustre Reise. Würdest du heute jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und der würde im Affiliate-Game nochmal anfangen, würdest du da heute nochmal was Neues machen? Oder was würdest du jetzt deinem jüngeren Yannick raten, wenn du den wo treffen würdest, was er machen soll?
Ich würde auf jeden Fall jetzt, glaube ich, eher so in die KI-Richtung gehen und da so Workflows bauen für Unternehmen, so Beratungsgeschichten machen. Oder was auch sehr spannend ist, ist natürlich das Thema GEO, also so Generative Engine Optimization, also Sichtbarkeit bei LLMs und ChatGPT. Da ist ja auch eine Riesendiskussion aktuell in der SEO-Bubble. Okay, ist das jetzt irgendwie ein Scam oder ist GEO gleich SEO? Ich bin da eher die Fraktion, die halt sagt, das ist eher eine Riesenchance für SEOs, weil SEO halt als Performance-Kanal wahrgenommen wurde, aber jetzt hast du halt so ein bisschen die Möglichkeit auch da an die Brand halt ranzukommen, weil in dem Moment, wo ein LLM halt falsche Dinge über die Brand behauptet, dann ist es wirklich was, wo auch der Geschäftsführer von einem Konzern plötzlich sagt, okay, das müssen wir irgendwie rausbekommen, das ist schlecht für uns. Und das ist natürlich dann auch eine Chance, wo SEOs halt mehr Budget vielleicht auch bekommen. Also da würde ich, glaube ich, reingehen in diese Richtung. Weil ich sehe schon, dass KI-Suchen in Zukunft so ein bisschen der Gatekeeper halt dann auch sind. Mhm. Da würde ich mich drauf konzentrieren, glaube ich, ja.
Hast du damit diesen, das ist jetzt die letzte Frage, aber ich hatte hier so, wo war das? Einer von Chef Koch, der war der Head of SEO, der jetzt nur auch GEO macht, der war da in einem Podcast zu Gast und der arbeitet mit so Grounding-Pages. Hast du da schon was gemacht? Sagt dir das was? Hast du das schon gehört und ausprobiert?
Ja, ich habe gerade jetzt letzte Woche auf LinkedIn habe ich den Prozess geteilt. Also wir haben auch eine Grounding-Page bei RawShot jetzt gebaut, die dann zum Beispiel auch diesen Changelog halt reinliest und dann hast du halt das Know-how von einem LLM, das weiß halt, okay, die letzte Version von RawShot ist Version 1.3.8 und das sind die neuesten Features. Da gibt es auch Kritik wieder, dass jetzt das Grounding-Page-Thema, dass das irgendwie früher auch schon genauso gemacht wurde und dass das alles nur, einer auf LinkedIn hat es auch als Link-Building-Maßnahme von dem Hans Kronenberg bezeichnet, dass er darüber Links aufbauen will. Jetzt keine Ahnung, also ich finde es halt schwierig, wenn irgendjemand wirklich eine coole neue Idee hat, die vielleicht früher von manchen SEOs schon so gemacht wurde, ja, aber die allermeisten SEOs, die haben einfach nur auf Keywords geschaut und irgendwelche Keyword-optimierten Pages gebaut. Und das ist jetzt eher so eine Methodik, wo man wirklich sagt, okay, was weiß das LLM über mich und welche Informationen stelle ich dem zur Verfügung? Insofern finde ich das schon sehr spannend und ich habe es auch gemacht. Ist jetzt kein Must-Have oder so, das kann man auch anders lösen natürlich, aber ich finde es gut, wenn jemand da neue Ideen hat oder neue Konzepte sich ausdenkt.
Ich werde den LinkedIn-Artikel bei dir auf jeden Fall verlinken dann. Und kannst du schon sehen, dass es funktioniert? Also geht es so schnell, dass es so schnell eingelesen wird?
Ja, das geht schnell, weil also LLMs haben ja mittlerweile bei fast jedem, bei jedem Prompt gibt es irgendwo eine Websearch im Hintergrund, weil die halt das Wissen nicht mehr nur aus ihren Trainingsdaten halt rausziehen, sondern die verwenden ja auch eine ganz normale Websearch. Und in dem Moment, wo du so ein nischiges Thema hast, wie was ist jetzt die letzte Version von RawShot und welche Features sind dazugekommen, da gibt es dann nur eine Quelle und das ist die Grounding Page und das funktioniert dann schon sehr gut. Und auch innerhalb von 12 Stunden hat es funktioniert bei uns.
Okay.
Und es ist ja eher eine Art, wie man drüber denkt, okay, was weiß das LLM und wie kann ich die Information steuern und welche Informationen stelle ich überhaupt bereit? Also zum Beispiel würde ich jetzt ungern wollen, dass das LLM weiß, wie genau die Infrastruktur von RawShot ausschaut, weil das ist dann wieder was, was sehr leicht kopierbar ist. Also sehr leicht, es ist kopierbar. Das heißt, ich überlege mir halt, okay, was sind Informationen, die ich im Internet haben will, wo stelle ich die zur Verfügung und wie update ich die auch? Also wenn jetzt irgendwo steht, okay, RawShot kann keine Videos und wir haben halt schon ein Video-Feature live, dann will ich halt, dass das irgendwo steht und dass das LLM das auch versteht.
Was eine Reise bei euch. Also ich bin auch sehr gespannt, wo da die Reise dann weiter hingeht auf jeden Fall. Ich drücke dir die Daumen. Ich finde beide Themen auch echt spannend. Ja. Bei dem RawShot sowohl, da kommt mein E-Commerce-Background raus, Führungskraft war ich auch mal, kann ich verstehen, dass es da Bedarf gibt. Bin gespannt und drücke dir die Daumen, dass beides auch ein Erfolg wird. Und ja, vielen Dank für das jetzt ausführliche Teilen. Hier, jetzt haben wir doch 1,5 Stunden gesprochen, mal wieder. Danke dir vielmals. Es waren ja aber auch viele Themen, die wir jetzt bis zu Grounding Pages jetzt am Ende noch dann. Viel Erfolg dir und vielen Dank.
Dankeschön, danke. Bis dann.
Na, dann mach's gut, ja. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, und das war sie auch schon wieder, die Folge 168 von Happy Bootstrapping. Hast du bis zum Schluss gehört? Hat es dir gefallen? Schick mir doch ein schnelles Feedback über die Links in den Shownotes. Auch alle anderen Links zur Folge findest du in den Shownotes verlinkt. Also Profil von Yannick, seine Firmen, mein Profil, E-Mail-Adresse hallo@happy-bootstrapping.de, damit du mir ein schnelles Feedback schicken kannst. Ansonsten nochmal ein Dankeschön an meinen Partner und Sponsor Unser. Check auch das unbedingt aus. Links findest du in den Shownotes. Und in der nächsten Woche, 169 ist dann die Folgennummer, spreche mit dem Florian Fellmeier und der baut mit TradeLoop eine Art PIM-System für Online-Shops. Da hat er sich ein bisschen auf die Nische Fahrradläden fokussiert. Und wie das Ganze funktioniert, warum ein Shopify, Shopware oder WooCommerce-Shop hier noch ein System braucht und wie er das vermarktet, das erfährst du nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.